Crop FM, Ausgabe Nummer 401. Wir schreiben den 28. September 2018. Mein Gast heute Abend ist Tim Martens und es geht um Tom Campbells große Theorie von allem. Und heute gibt es natürlich wieder, wie immer, den Cropcom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch heute Abend beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at. Und wenn jemand Tim direkt Fragen stellen möchte, und es gibt da sicher viele, viele Fragen, dann einfach rein skypen. Skype-Button findet sich auf der Startseite. Einfach User CropFM anrufen und direkt live die Fragen stellen, auf die ich niemals kommen würde. Zu dieser Sendung, wie Stammhörer sicher wissen, gibt es einen Newsletter. Der Newsletter ist übrigens recht wichtig oder wird immer wichtiger, weil ja, man kann sich auf Social Media und so nicht wirklich verlassen und das ist irgendwie so die Verbindung, die wir haben. Ne? Also, und auch schauen, ob der nicht wirklich dann im Spamfilter landet, was bei manchen passiert. Die sagen dann, hey, ich habe den Newsletter abonniert, aber ich kriege ihn nie. Naja, dann ist er oft im Spamfilter. Also man kann ihn von der Startseite aus abonnieren, einfach dieses Symbol mit dem Briefchen da anklicken und dort gibt es dann alle möglichen Mail-Optionen, unter anderem den Newsletter oder man kann mir eben mailen an cropfm@mur.at und wie Stammhörer ebenfalls wissen und Hörerinnen, ich brauche manchmal ein bisschen mit der Beantwortung, manchmal geht es auch ganz schnell. Es gibt einen Podcast, der alle Sendungen erscheinen in einem Archiv, können von dort aus direkt verlinkt werden, was mich natürlich freut. Achtung für Social Media wie Facebook, LinkedIn etc. gibt es einen eigenen Link. Wenn man da den normalen verwendet, dann kommen da irgendwie die Metadaten nicht mit. Das ist so eine Eigenheit, die ja, können das eben nicht auslesen. Es gibt ein Forum, das wird betreut von Unarmed und Wingman. Ein Coverbild auch wieder zur heutigen Sendung, das gestaltet ist von Matthias Töpfer und ich finde es einfach großartig. Tom Campbell im Datenstrom. Und ja, der hat es in sich, wie wir heute noch hören werden. Und wem diese Sendung gefällt, natürlich weiter sagen, weiter verlinken. Je mehr Sie hören, desto besser. Und der CropFM-Spenden-Button findet sich ebenfalls am Beginn der Seite. Der Button mit dem orangen Herz. Und an dieser Stelle ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Der Serverhost von CropFM ist Fetznetz, fetznetz.it. Scientists receive 1.3 million to study new propulsion idea. Um den sogenannten M-Drive ist es ja wieder recht still geworden. Es gab da zwar unlängst erste Ergebnisse von Versuchen, die der österreichische Physiker Martin Theimer in Dresden durchführt. War sehr spannend. Auf Grenzwissenschaft aktuell gab es da unter anderem Berichte. Aber anders als die Darstellung in so manchen Boulevardmedien hat sich Theimer noch nicht auf eine endgültige Bewertung dieses Experiments festgelegt. Und mit Boulevardmedien meine ich jetzt nicht Grenzwissenschaft aktuell. Dort ist das schon richtig dargestellt gewesen. Jetzt, wie auf der Website der University of Plymouth zu lesen ist, erforscht auch der dort ansässige Dr. Mike McCulloch ein Konzept, das er Quantized Inertia, also ich übersetze es mal mit quantisierte Massenträgheit, nennt. Die DARPA gab ihm dazu 1,3 Millionen. Eigentlich sehr wenig, wenn man bedenkt, dass derlei Technologien dereinst nicht nur die Raumfahrt absolut revolutionieren könnten. Schön wär's. Bei diesen Ansätzen, auch bei dem Ansatz von Mike McCulloch, möchte man eben Licht bzw. elektromagnetische Wellen in Antrieb, in Schubkraft umwandeln. Und das wäre natürlich ganz toll. Wer schon mal von JAL 1628 gehört hat, das ist eine UFO-Vorfall in den 80er Jahren, da gibt es jetzt Neues. Die US-Luftaufsicht veröffentlicht Dokumente zur JAL 1628 UFO-Sichtung. Ein Artikel erschienen auf Grenzwissenschaft aktuell. Die 50 Minuten andauernde UFO-Sichtung durch die Crew des Frachtfluges JAL 1628 der Japanese Airlines am 17. November 1986 gilt als eine der bekanntesten UFO-Sichtungen durch Piloten. Die US-Flugaufsicht FAA hat nun einem US-amerikanischen UFO-Forscher rund 1500 Seiten an Dokumenten zum Vorfall überstellt, die eigentlich bereits vor 17 Jahren vernichtet worden sein sollen. Alle Hintergründe und die vollständigen FAA-Dokumente zur Sichtung im Original findet man auf der Website des US-amerikanischen UFO-Forschers John Greenwald. Und viele kennen sie vielleicht, die Website theblackvault.com. Und da findet man nicht nur über JAL 1628, auch über Kennedy-Attentat etc. ganz, ganz viele spannende Dinge. Sehr zu empfehlen, theblackvault.com. Verweise auf alle besprochenen Themen und Artikel, die dazu passen, findet man übrigens auf der Startseite von CropFM in der News-Sektion, cropfm.at. Elon Musk ist ja zum Beispiel der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns nicht in einer Simulation befinden, bei 1 zu einer Milliarde liegt. Also er ist sich ziemlich sicher, dass wir in einer Simulation sind. Und wenn wir in einer Simulation sind, dann sehr wahrscheinlich in einer Simulation, innerhalb einer Simulation, innerhalb einer Simulation, innerhalb... Schon klar. Doch für den angewandten Physiker Dr. Thomas Campbell ist das weit mehr als nur Spekulation. Er hat daraus eine handfeste, große Theorie von allem wirklich kursiv gesetzt, geschmiedet. Also eine Theorie, die nicht nur die physisch-materielle, objektivierbare Welt und deren Gesetze einbezieht, das wäre quasi eine Small Theory of Everything, TOE abgekürzt, sondern auch das sogenannte Paranormale und die subjektiven inneren Welten, die dann ja von der harten Physik immer als reine Einbildung und irrelevant abgetan werden. Für ihn ist das nicht so, und er ist angewandter Physiker, also quasi er arbeitet in Ingenieursteams und findet Lösungen zu ganz konkreten Problemen. Demnächst will er auch physikalische Versuche, oder hat das, also er ist inzwischen schon sehr, also sicher über 70, glaube ich, aber sehr, sehr gut drauf, der Mann, wirklich. Demnächst will er auch physikalische Versuche durchführen, um aus dieser Theorie herausgemachte Vorhersagen zu überprüfen. Wie jede physikalische Theorie muss das ja möglich sein, sonst kann ich alles behaupten. Ich lese My Big Toy gerade und muss sagen, dass mich schon lange kein Buch mehr so gefesselt hat wie dieses und freue mich auf eine Einführung von Tom Campbells Big Toe von Tim Martens, der das große Werk gerade auf Deutsch übersetzt. Tim Martens über Tom Campbells Big Theory of Everything. Jetzt gleich live auf Crop FM. Heutiger Gast Tim Martens hat sich seit einigen Jahren jetzt mit Tom Campbells Big Theory of Everything beschäftigt und freut mich sehr, dass er heute bei mir live zu Gast ist. Hallo Tim.
Hallo Tarek. Freut mich auch sehr.
Ja, also ich habe ja nach einem deutschen Gast gesucht, der irgendwie da eine Einführung geben kann in dieses ganze Thema, weil es doch sehr komplex ist und da du ja gerade seine Arbeit übersetzt, also My Big Toe, ich habe es da vor mir liegen, es ist ein 800 Seiten Wälzer, ja. Und einer der besten Bücher, die ich, naja, also soweit ich das bisher sagen kann, ich bin erst bis Seite 200 vorgedrungen, habe mir aber einige Lectures angeschaut, also ich habe einen Eindruck davon, um was es geht, und wirklich ein großartiges Buch ist, ich habe es ja auch verlinkt, ist halt noch auf Deutsch, aber du änderst das gerade, ne?
Du meinst noch auf Englisch.
So ist es, genau, ist noch auf Englisch, ja. Aber du, ja genau.
Genau, ich ändere das gerade. Ja, es gab schon mal den ersten Teil auf Deutsch übersetzt. Der Verlag ist jetzt leider pleite gegangen und ja,
genau. Vielleicht kannst du dein Mikro ein bisschen vom Mund wegnehmen, es ist fast ein bisschen zu laut.
Okay, ich versuche das mal.
Ja, einfach nur so ein bisschen wegbiegen, wenn das geht.
Ja, ich halte das so ein bisschen weg. Okay.
Okay. Ja, also du, wie bist du auf, vielleicht ein bisschen was zu deiner Person. Genau. Du bist Kfz-Mechaniker, arbeitest bei Mercedes-Benz, also ein ganz unter Anführungszeichen normaler Beruf.
Genau, ein ganz normaler Beruf. Ich bin da in der Produktion tätig. Ich habe vor einigen Jahren, ich glaube circa 7 Jahre ist das her, habe ich mich mit dem Klarträumen beschäftigt, weil ich mal in der Kindheit eine Situation hatte, die hatte ich so die ganze Zeit im Hinterkopf, aber ich hatte da gar keinen Namen zu, wusste nicht, wie das heißt. Und dann habe ich irgendwann im Internet gesucht und bin dann fündig geworden und habe gesehen, dass es da ja doch massig Material zu gibt, habe mich dann damit auseinandergesetzt, habe mir das so ein bisschen beigebracht und da ein bisschen Erfahrung mit gesammelt und bin dann im Zuge dessen irgendwann, weil ich gemerkt habe, es fällt mir doch schwer, mit einem Kumpel an Meditation gekommen oder durch einen Kumpel und habe dann angefangen, mich mit Meditation auseinanderzusetzen. Ja, und dieser Freund war das auch, der mir dann irgendwann mal das Buch von Tom in die Hand gedrückt hat, auf Deutsch damals noch. Ja, das hat mich.
Das sollte man ein bisschen erklären. Es gab den ersten Teil schon mal auf Deutsch, aber inzwischen genau. Gibt es den nicht mehr und die Firma oder der Verlag, der ist irgendwie pleite gegangen.
Genau.
Und du hast ursprünglich Teil 3 übersetzt, nachdem es ja Teil 1 schon gab, aber jetzt dann auch Teil 1 und 2 und du bist jetzt einfach dabei, die gesamte Trilogie zu übersetzen.
Genau, es war so, zu dem Zeitpunkt war immer angekündigt, der Thomas Hasenberger hat die Übersetzung des ersten Buches gemacht, schönen Gruß auch an den, und es war immer angekündigt, das zweite Buch kommt bald und dann kam es nicht. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch nicht so, dass ich mir die englischen Sachen, die gab es ja da auch schon zuhauf von Tom, angeguckt habe, weil ich dachte, das Thema ist mir zu komplex, das ist bestimmt schwierig, den Videos zu folgen. Und habe das dann aber irgendwann doch gemacht und festgestellt, okay, der erklärt das eigentlich in einer sehr simplen Sprache. Das ist weitaus einfacher zum Großteil zu verstehen als die Bücher meines Erachtens.
Ich finde aber auch, dass das Buch auf Englisch ganz, ganz großartig geschrieben ist. Also man muss sich natürlich schon ein bisschen konzentrieren teilweise, aber es hat eine super Sprache, er hat einen ganz, ganz, er hat einen Physikerhumor. Also,
auf jeden Fall.
Zum Beispiel am Anfang des Buches hat er nicht Danksagungen. So hat er noch nie gelesen. Also er dankt denen, die dazu beigetragen haben zu diesem Buch, aber auch denen, die explizit überhaupt nichts beigetragen haben, sich aber furchtbar wichtig gemacht haben.
Ja, genau. Ja. Nee, absolut, nein. Aber da bist du einer der wenigen oder vielleicht wird es auch noch komplexer, ich weiß es nicht, denn er hat schon sehr verschachtelte Sätze teilweise, also wirklich irgendwie so 5 Zeilen lange Sätze. Das ist dann teilweise schwierig zu folgen. Meines Erachtens. Aber scheinbar geht dir das anders. Vielleicht
ist das nur mein. Man muss sich schon, also wenn man dann schon müde ist und so, dann merke ich das auch schon. Also ich bin jetzt noch bei Buch 1, so, bin noch ungefähr auf Seite 200 erst. Dann muss man dann schon mal einen Satz zweimal lesen. Er ruft ja manchmal dazu auf, lesen Sie den Satz jetzt gerade eben nochmal, weil wahrscheinlich haben Sie ihn nicht ganz verstanden. Und er hat dann meistens recht. Also das sind dann, Na, aber großartig zu lesen trotzdem, finde ich.
Ja, er sagt ja auch, also er hat das Buch ja geschrieben, im Endeffekt hat er praktisch diesen dritten Teil, der ist ja die eigentliche Theorie, wie Bewusstsein oder wie Realität funktioniert. Und dieses Buch hat er dann rumgeschickt zum Testlesen und dann immer wieder Feedback gekriegt von Leuten, die haben dann gesagt, okay, das und das verstehe ich nicht. Und dann hat er so praktisch da drumherum die Erklärung entwickelt und dann ist da halt diese Trilogie im Endeffekt raus geworden.
Ja, Matrixwissen ist auch gerade im Chat, wie ich gesehen habe. Danke an ihn übrigens, denn er war der den Kontakt zu uns beiden hergestellt hat.
Ja, genau.
Du hast jetzt gemeint, es ist oder auch Matrixwissen, ich kenne jetzt seinen richtigen Namen, glaube ich.
Oliver.
Aha, Oliver. Weiß nicht, ob er den genannt haben, aber einen Vornamen, wenn wir schon mehr. Wurscht. Jedenfalls, du kannst ja auch den Kontakt dann zu Tom Campbell herstellen und wahrscheinlich. Wenn das passt, werde ich auch einmal ein Interview mit Tom selbst machen. Die heutige Sendung sehe ich daher so ein bisschen als Einführung, mal auf Deutsch, so weiß er, doch, es ist ein komplexes Thema natürlich. Auf Matrixwissen, ich habe diese Seite, ich habe eine, Achtung mit deinem Mikro, du machst hier furchtbaren Lärm. Ich habe die Unterseite auf seinem, also das heißt glaube ich matrixwissen.de, seine Website. Ganz großartige Website, wie ich finde.
Absolut.
Und ich habe sie verlinkt und er hat sich da auch die Mühe angetan, einige Videos zu übersetzen und diese dann raufzustellen. Und da kann man dann auch, wenn man jetzt mit dem Englisch sich nicht so sicher fühlt, einen ersten Eindruck über Toms Arbeit gewinnen.
Ja, und nicht nur einen ersten Eindruck, einen ziemlich guten Eindruck. Der Oliver hat nämlich ziemlich viele Videos übersetzt. Und
sehr, sehr viele, ja.
Ja, also da kann man sich ein sehr gutes Bild drüber machen, was anders nicht auf Deutsch so möglich ist.
Ja. Und ehe wir weitermachen, auch an dich natürlich die Frage, du bist damit einverstanden, dass das dann alles online geht, dass dein Name und deine E-Mail-Adresse online im Archiv sind etc.?
Ja, selbstverständlich.
Gott sei Dank. also auf Matrixwissen kann man sich da schon mal Dinge auf Deutsch ansehen. Dein Buch, deine Übersetzung des ersten Teils, wann dürfen wir die erwarten?
Ja, die ist fertig. Ja. Sie ist, ich könnte jetzt theoretisch auf den Knopf drücken und sagen, die soll online gehen. Sie wird über Amazon erscheinen. Amazon hat 2 Vertriebswege und ich warte, glaube ich, noch ein paar Tage ab, weil dann kann ich das über einen deutschen Kanal veröffentlichen. Das macht das ein bisschen einfacher, weil die Dänen, über denen ich das jetzt ursprünglich machen wollte, sowieso schließen und ich dann umziehen müsste mit den Büchern dahin. Warte ich vielleicht noch, die wollen sich melden am 2. Ja, aber es ist fertig und es wird jetzt definitiv, kann ich sagen, in Tagen erscheinen. Ja, also okay. Nicht irgendwie in Wochen oder Monaten. Ich hatte da vorher schon diverse Daten immer genannt, weil ich dachte, es wird fertig und es hat sich immer verschoben. Aber jetzt ist es vollständig fertig und ja, ich muss praktisch nur absegnen, dass es jetzt online gehen soll.
Okay, und ich werde dann, wo immer es dann online ist, es zu dieser Sendung dazu verlinken. Also dort, wo man jetzt den Link zu zur englischen Ausgabe, der geht auch auf Amazon, dort findet man dann auch den Link zur deutschen, von dir übersetzten.
Genau, und du hast ja diverse Seiten verlinkt, auch die matrixwissen.de-Seite vom Oliver und genau. Der hat auch eine deutschsprachige Seite über Tom online gestellt, tom-campbell.de, und auch da wird das sicherlich sofort erscheinen, wenn das Buch draußen ist.
Ah, okay, die habe ich, glaube ich, jetzt noch gar nicht verlinkt, tom-campbell.de. Ich glaube, ich habe nur Toms Originalseite. Egal, okay. kann ich dann ja auch noch machen.
Ja.
Aber wer Englisch kann, dem empfehle ich, das Buch auf Englisch zu lesen, muss ich auch sagen.
Absolut.
Ich kenne deine Übersetzung nicht, du gibst dir da sicher große Mühe und ich bin sicher, sie wird wunderbar, aber Original ist ja doch dann das Original. Ne? Und dann so manchen Wortwitz, da bin ich gespannt, wie du den übersetzt.
Ja, also ich muss da mal eben zu sagen, es ist ja nicht so, dass ich die ganz alleine übersetze, sondern ich habe diese grobe Übersetzung gemacht und dann sind da im Nachhinein immer mehr Leute zugekommen praktisch, die das Korrektur lesen und die da sehr, sehr involviert sind. Ne? Grüße an Mitsu, Olaf, Silke, Oliver, Iris, Jens, Hanna, um die mal eben aufzuzählen. Und die haben da auch super viel Arbeit reingesteckt und die sind auch weitaus, gerade Mitsu und der Olaf, die sind da weitaus besser im Englischen als ich. Und wir haben da super zusammengearbeitet und es war ein sehr zeitintensiv und da steckt sehr viel Liebe in dem Buch und ich denke, das ist wirklich auch gut geworden. Ja.
Probier doch mal trotzdem auf Skype, falls das geht, bei dir dein Mikrofon ein bisschen leiser zu stellen.
Okay.
Weil es zerrt trotzdem. Mhm. Und
das Problem ist, ich kann das hier nicht wegbiegen wirklich. Warte mal.
Na lass es mit dem Wegbiegen. Stell es lieber leiser. Das ist besser.
Ich habe es jetzt leiser gestellt. Geht das? Oder ist das immer noch so laut wie eben?
Nein, mir kommt vor, jetzt ist es besser, ja.
Okay.
Zerrte nur ein bisschen, das ist dann unschön. Also vor 7 Jahren hast du dich begonnen, mit deinen Klarträumen wieder auseinanderzusetzen, die du offenbar in der Kindheit hattest. Mhm. Und dann ging es halt irgendwie weiter und dann kam Tom's Big Toe. Und das ist eigentlich, wie du sagst, das hat sich mehr geprägt als alles andere. Warum eigentlich? Warum gerade Tom's Big Toe?
Ja.
Warum Tom's großer Zeh?
Ja, du bist ja jetzt noch nicht so weit in dem Buch. Gerade im zweiten Buch geht das denn viel darum, was bedeutet das, diese virtuelle Realität, wenn wir darin leben, was bedeutet das für mich, was hat das für mein persönliches Leben für Auswirkungen, wie verhalte ich mich am besten, damit ich das möglichst positiv nutzen kann. Und das sind einfach, ich kann das gar nicht so in Worte fassen. Das ist einfach.
Ich kann es mir ungefähr vorstellen, weil ich habe ihm, wie gesagt, einige Lectures von ihm angesehen.
Ja.
Und ich habe ja seine Seite verlinkt und ich glaube, da kommt man dann schon irgendwie auf den YouTube-Kanal. Und es gibt da zum Beispiel die Marseille Lectures.
Ja.
Es gibt dann noch eine andere Lectures-Reihe, wo er eigentlich die gesamte Theorie vorstellt. Und das habe ich mir dann angesehen, bevor ich das Buch gelesen habe, bin ja leider nicht so weit gekommen im Buch, wie ich gern wäre, aber ist ja egal. Ich weiß ziemlich genau, was du meinst und auch im ersten Teil des Buches, in Sektion 1 quasi, da beschreibt er ja seinen persönlichen Werdegang und wie er zu dem Ganzen gekommen ist. Und das ist ja auch sehr, sehr faszinierend, auch die Ehrlichkeit, die er hat als Physiker, das einfach zu sagen, ja, das habe ich erlebt, das war objektivierbar auch, weil ich hatte da Erlebnisse mit anderen gemeinsam, ne? Und ja, wie soll das sein? Sie haben dann ja gemeinsam, ich weiß, wie hieß sein Kollege Dennis, glaube ich, irgendwas?
Genau, Dennis Manowick.
Manowick, hieß, sie wurden dann ja von Bob Monroe auserkoren. Ich meine, das ist eine Folge von glücklichen Zufällen, die dann dazu geführt hat, dass er und Dennis bei Bob Monroe, also diesem Bob Monroe vom Monroe Institute, der binaurale Beats und Holosync bekannt gemacht hat. Und die Idee kam übrigens von Tom Campbell, der eben damals diesen Artikel las von binauralen Beats, die ja vor über 100 Jahren, glaube ich, erfunden worden sind. Ich glaube, von einem Deutschen sogar, ich weiß nicht mehr genau.
Ja, ich glaube auch, ja.
Und so kam man sich in das Ganze und er begann da vorher schon zu meditieren und so. Aber vielleicht lasse ich das eher dich erzählen. Also bevor wir jetzt seine Theorie mal umreißen, wer ist überhaupt Dr. Thomas Warren Campbell?
Ja, also der Tom Campbell Der hat, ich kürze das jetzt auch ein bisschen ab, ne? Der hat in den 60, Ende der 60er Jahre hat er Mathe und Physik studiert. Da war er 23 Jahre alt, hat dann seine Dissertation in experimenteller Kernphysik begonnen zu schreiben. Und zu dieser Zeit war er halt der absolut linkshirnlastige, also logisch denkende Mensch, für den dieser Grundsatz galt, was man nicht messen kann, das ist auch nicht real, beziehungsweise das hat keine wirkliche Bedeutung. So, halt der typische Wissenschaftler, ja.
Hard-nosed Physician, wie er sich da selbst beschreibt.
Ja. Und 1971 kam er dann das erste Mal mit transzendenter Meditation in Kontakt und der hatte da sofort einen ziemlich guten Zugang zu, der war sofort ziemlich tief da drin und hat dann irgendwann festgestellt, dass er in diesem veränderten Bewusstseinszustand auch Tätigkeiten seiner Arbeit erledigen konnte. Die hatten zu der damaligen Zeit, da haben die noch mit Rechnern gearbeitet, die Lochkarten hatten. Also wenn du da einen Code geschrieben hast, dann war der auf Papier Lochkarten. Und wenn da ein Fehler drin war, sagt er, das hat halt ewig gedauert. Das hat Tage gedauert oder vielleicht manchmal Wochen gedauert, weil da irgendwie einfach so ein Loch verrutscht war. Ja. Und er hat dann festgestellt, wenn er in diesem Meditationszustand war, konnte er darauf zugreifen praktisch, konnte diese Lochkarten durchgehen. Er sagt, da wurde ihm dann eine fehlerhafte Lochkarte praktisch als rot angezeigt und wenn er aus diesem Zustand zurückgekehrt ist, konnte er die dann so auch finden. Und das war halt eine enorme Arbeitserleichterung.
Und seine Kollegen fanden ihn zu der Zeit immer seltsamer teilweise auch. Waren aber sehr froh, weil er sehr effektiv war. Ne?
Ja, genau. Da wahrscheinlich noch nicht. Das waren so die Anfänge, aber wo er sich dann da immer weiter mit auseinandergesetzt hat und er sagt auch, er stand dann da teilweise wie abwesend und das war aber halt irgendwann normal für die Leute, ne, dass er halt in einer anderen Welt sozusagen war. Oder die haben es gar nicht so wahrgenommen, ne? Aber es war halt so. Genau. Und dann dadurch hat er dann halt irgendwann festgestellt, okay, es gibt durchaus eine subjektive Erfahrung, die aber objektive Resultate produziert. Ja, was also kann man diese subjektiven Geschichten auch nicht alle als blödsinnig oder bedeutungslos abtun, weil die wirken sich ja auf die Realität aus. So, ja, er spart dadurch Zeit, das ist messbar, ja. Praktisch, ne?
Sie also waren dadurch real. Das ist so diese unglaubliche Leistung, die er verbracht hat, als Hard-Nosed Physician, also als, wie soll man das übersetzen, als beinharten Applied Physicist, angewandten Physiker, der sich eigentlich mit ganz konkreten Problemen beschäftigt und diese ganz konkret lösen muss. Er hat dann wirklich diesen Sprung gemacht und gesagt, ganz ehrlich, ja, aber ich erfahre, also das wusste ich, das Beispiel kannte ich jetzt gar nicht, ich erfahre in diesen Welten Dinge über die reale Welt. Das heißt, sie ist in dem Sinn objektiv, auch objektiv. Sie ist nicht nur subjektiv, sie ist auch objektiv. Sie genau. ist irgendwo dieser physischen Welt übergeordnet. Also das war der Schluss, den er ja gezogen hat. Ne? Da ich ja in diesen Trance-Zuständen dann plötzlich Dinge herausfinden kann, die ich ja gar nicht wissen kann über die physische Welt, die aber stimmen, die nachprüfbar sind, muss das eine erweiterte Wirklichkeit sein. Aber eben genauso wirklich wie die Wirklichkeit, an der wir uns den Kopf anschlagen können.
Genau. Genau so war es. Und er hat dann halt auch gezielt nach ähnlichen anderen Bewusstseinszuständen gesucht, hat halt geguckt, okay, was gibt es denn noch für Sachen? Und dann ist er da aufs Tagträumen gekommen und auf diese geistige Vorbereitung, die du einfach als Sportler machst. Oder ne, du gehst deine Abläufe einfach mental durch. Ja, immer wieder. Und das wirkt sich ja auch auf die Realität aus. So, und das waren auch so Sachen, die ihm dann praktisch klar wurden, dass die natürlich existent sind und auch schon seit Ewigkeiten genutzt werden, wenn man jetzt irgendwie einen Vortrag hält oder sowas, dann geht man das mental durch, ne? Als wenn man vor Publikum steht, um da vielleicht die Nervosität abzubauen. Genau. Das sind dann auch so eine Zustände, die nutzbar sind für einen, ne? Genau. Und ja, das hat ihn auch, es hat ihn dann irgendwie ziemlich erschüttert, dass er halt ein scheinbar großen Teil der Realität, dass es einen großen Teil der Realität gab, von dem er gar nichts wusste. So, und somit war denn seine wissenschaftliche Neugier diesen Themen gegenüber geweckt. Dann hat er mit knapp 27 Jahren seine erste Arbeitsstelle angefangen und da hat er sich auch schon mit Systemsimulationen auseinandergesetzt, hat er Mathe und Physik angewendet auf Systemsimulationen. Und dort hat ihm dann sein Chef Bill Joost irgendwann das erste Buch von Bob Monroe in die Hand gedrückt, dieses Journeys Out of the Body, und im Deutschen heißt das Der Mann mit den zwei Leben, hat ihm das in die Hand gedrückt und hat gesagt, lies das mal durch und sag mir mal, was du davon hältst. So, und wenn du da gerade neu bist, dachte er, und dann machst du es halt so, was dein Chef sagt. Und dann hat er sich das durchgelesen und ja, wer das Buch kennt, sicherlich auch einige Leute, vielleicht deiner Hörerschaft, so, da beschreibt der Bob halt in tagebuchähnlicher Form einfach seine Erlebnisse in der Außerkörperlichkeit, ja, wie ihm das widerfahren ist und ja, der hat halt am
Anfang. Es gibt ein großartiges Kapitel, ich werde echt lachen müssen, in My Big Toe, das heißt, ist this Monroe nuts or what? Also das war so seine erste Reaktion. Ich meine, hat der Typ einen Vogel oder was ist jetzt überhaupt los? Ne? Also so ungefähr. Ich meine, obwohl er es ja zu dem Zeitpunkt schon recht gut einschätzen hat können, aber er war natürlich ein bisschen vorsichtig in seiner Reaktion seinem Chef gegenüber auch. Ne?
Genau, absolut. Naja, er hat dann dieses Buch halt gelesen und dann hat ihn der Chef irgendwann gefragt, was er davon hält, und dann hat er ihm halt gesagt, so, ja, entweder ist der Typ halt völlig verrückt, glaubt das aber irgendwie, was er da schreibt? Oder er versucht halt irgendwie leichtgläubigen Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, indem er ein paar Bücher verkauft? Oder es ist halt wirklich da was dran und ja, es gibt, wie gesagt, diesen großen Teil der Realität, den man irgendwie nicht mal ansatzweise kennt und der aber scheinbar vorhanden ist. Und das hat ihn natürlich dann auch interessiert. Und dann war wohl erstmal ein paar Wochen Funkstille und dann hat dieser Bill Joost, der Chef, irgendwann einen Ausflug zu Bob Monroes Anwesen organisiert mit einigen Leuten, die da halt auch gearbeitet haben, unter anderem dem Dennis Manerwick, und hat den Tom dann gefragt, ob er da mitkommen möchte, und der hat natürlich ja gesagt. Dann sind die da gemeinsam hingefahren und haben ihn da so ein bisschen ausgefragt, was er denn da macht. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt noch nicht, gab es da kein Labor und kein Monroe-Institut und nichts. Er hatte halt ein riesiges Anwesen. Das war schon das Erste, was sie da beim Rauffahren gesehen haben. Das war eine ellenlange Auffahrt, irgendwie mit Holzzäunen. Daneben liefen Pferde rum, da waren irgendwie zwei Seen auf dem Grundstück. Und da war, sagte Tom ihm schon klar, so, okay, der hat es nicht nötig, da seine 5 Bücher über irgendeinen abgedrehten Kram zu verkaufen, um damit Geld zu verdienen. So, also der Bob Monroe war zu dem Zeitpunkt schon ein wohlhabender Mann, hatte eine Kabelfirma, glaube ich, hatte also relativ viel Geld. Ja, und dann war es so, dass der Bob ja selber seine Zustände auch gar nicht so wirklich einschätzen konnte. Der hat gedacht, er wird verrückt und war bei Ärzten und Psychologen und die haben ihm aber alle attestiert, dass nichts Ungewöhnliches mit ihm los ist, und dann hat er halt angefangen, mit diesen Zuständen auch zu forschen. Und sein Ziel war es halt, dass das so ein bisschen von außen betrachtet nicht mehr so als verrückt angesehen wird, ne? Dass das wissenschaftlich betrachtet wird. Das war so sein Ziel. Ja, er wollte nicht irgendwie der verrückte Monroe sein, sondern er wollte einfach beweisen, dass das normale Dinge sind, die man da tun kann. Also normal in Anführungsstrichen. Ja. Und dazu wollte er sich ein Labor aufbauen. Und dann hat er da halt in die Runde gefragt, so, ihr seid ja Wissenschaftler und Techniker und wer denn da Lust zu hätte, irgendwie ihm dabei zu helfen. Und hat sich wohl erhofft, dass da irgendwie ein paar gestandene Physiker oder Leute, die schon irgendwie einen Namen haben, sich da vielleicht melden. Und dann war halt Tom der Erste, der sich sofort gemeldet hat, und der Dennis Manerwick war dann der Zweite. Und die haben dann halt beide gesagt, okay, wir helfen dir bei diesem Laboraufbau und bei deinen Versuchen, und im Gegenzug dafür wollen wir halt, dass du uns beibringst, wie wir diese Zustände erreichen, wie wir diese außerkörperlichen Zustände erreichen und wie wir damit arbeiten können. Ja, und das war dann der Deal. Und so begann das Ganze dann. Und dann haben die über mehrere Jahre dann diverse Versuche gemacht. Das ging dann über Remote Viewing und die haben, wie du schon da auch angesprochen hast, gemeinsame außerkörperliche Erfahrungen gesammelt. Also bei dieses Labor war wohl damals so aufgebaut, oder es ist, glaube ich, heute auch noch, du hast da unterschiedliche Kammern, wo du einzeln drin liegst, die sind teilweise auch elektromagnetisch abgeschirmt und auf Geräusche sowieso, und die lagen da halt in getrennten Räumen, und der Bob konnte die halt separat ansteuern, ansprechen und hat das immer, das Ganze auf Tonband aufgenommen. Und hat dann eines Tages, als die da schon ein bisschen weiter waren und fortgeschrittener waren in ihren Erfahrungen, sollten die dann halt beide auf eine gemeinsame außerkörperliche Erfahrung gehen. Und das war, und das hat dann auch geklappt. Also die waren irgendwie über 2 Stunden unterwegs, haben diverse Sachen gemacht. Die haben sich ja nicht gehört. Und der Bob Monroe hat die angesprochen, und die hatten auch, die haben sich damals, also die konnten auch darauf antworten. Ja, die haben, während die da lagen, immer Kontakt gehabt mit dem Bob und haben gesprochen, mit ihm kommuniziert. So. Und beziehungsweise mit dem Partner, mit dem sie dort unterwegs waren.
Der aber völlig isoliert war.
Der, ja, völlig isoliert war.
Akustisch, elektromagnetisch, egal. Völlig isoliert. Also.
Genau. Und dann nach diesem, nach diesen 2 Stunden oder 2,5 Stunden hat der sie, der Bob sie halt ins Labor da geholt, in sein, an die Geräte, und hat sie gefragt, was meint ihr, hat das geklappt? Und dann hat er halt die Tonbänder zurückgespult und die dann gemeinsam ablaufen lassen. Und es war wohl ganz erstaunlich, wie krass das übereinstimmend war. Ne? Der eine sagt was, der andere antwortet da drauf und so weiter. Also, und das ging so die irgendwie 2 Stunden lang. Haben die gleichen Dinge gesehen, haben irgendwie mit den gleichen Wesenheiten geredet und so weiter. Und das war so für Tom persönlich der Moment, wo er gesagt hat, okay, das ist wirklich real. Also da hat es bei ihm Klick gemacht. Er sagt, sie haben auch vorher schon Sachen gemacht, die absolut eigentlich unglaublich sind, die auch eigentlich nicht möglich sind, wie eben Remote Viewing, Informationen über andere Orte abrufen. Die haben halt irgendwie Zahlen in einem anderen Raum auf Tafeln geschrieben und die dann gelesen, ne, durch die Räume hindurch. Das sind ja auch schon Sachen, wo du jetzt normal sagen würdest, okay, das ist schon so unglaublich, das überzeugt einen, aber er sagt, da denkt man trotzdem immer noch irgendwie, okay, vielleicht ist das doch irgendwie, hat das eine andere Erklärung, aber er sagt, bei dem Ding hat das dann absolut Klick gemacht. So. Und dann lief er erstmal 2 Wochen so mit offenem Mund rum und hat gedacht, so, ist das wirklich real, ist das wirklich real? Und konnte das selber irgendwie noch gar nicht glauben. So, ne? Ja, und dann begann er so daraufhin irgendwie auch zu erforschen, wollte er halt wirklich wissen, wie funktioniert das Ganze, ne? Wie funktioniert dieses Bewusstsein und Realität, was ist das, welchen Gesetzmäßigkeiten folgt das und was für Begrenzung hat das, was kann man damit anstellen und gibt es einen Sinn dahinter, und hat dann innerhalb der nächsten 30 oder 35 Jahre seine My Big Toe Trilogie entwickelt.
Und also My Big Toe, nur nochmal, also Toe, T-O-E, Theory of Everything, die Theorie von allem. Und genau. Big Toe, weil eine Little Toe, wie er sagt, das wäre so die Vereinigte Feldtheorie, nach der Einstein gesucht hat. Aber er will sogar noch darüber hinausgehen, und er möchte eine Theorie eben entwickeln, die auch paranormale Phänomene und alles, was subjektiv oder objektiv erlebbar ist, mit einbezieht. Und an dieser Stelle ist mir auch aufgefallen, ein anderer, der das auch mit Erfolg oder mit welchem Erfolg, das muss ich noch herausstellen, hatte auf jeden Fall Erfolge, nämlich Burkhard Heim. Aber das Interessante an diesen beiden ist, Burkhard Heim ist wirklich so dieser theoretische Physiker, Und er hat dann auch versucht, das Ganze formell darzustellen und hat eine Theorie entwickelt, in der man quantitative und qualitative, also wenn man so wie objektive und subjektive Dinge irgendwie gegenüberstellen kann und in mathematischen Formeln einbauen kann. Also aber irgendwo doch exakt das, von dem Tom Campbell spricht, interessanterweise. Und bis hin, dann kann man auch vielleicht ein bisschen scherzhaft sagen, Tom Campbell hat ja zwei, jetzt greife ich schon ein bisschen vor, aber egal, er hat zwei Dinge, die er annimmt. Das eine ist, Bewusstsein existiert. Das zweite ist, Evolution existiert. Also es gibt Weiterentwicklung. Und bei Heim ist es X5 und X6. Und auch da ist es eine, die quasi die Richtung vorgibt und eine, die die Qualität. Also es ist irgendwo, das sind Parallelen über Parallelen, wie ich finde. Vielleicht ist jetzt die letzte nicht wirklich eine, aber trotzdem. Sehr interessant, nur dass im Campbell viel zugänglicher ist, sagen wir so. Er schafft es halt nicht, daraus wahrscheinlich das Massenspektrum der Elementarteilchen herzuleiten. Vielleicht doch, ich weiß es nicht, bin ja erst bei Seite 200, aber das hat er jedenfalls nie erwähnt, auch in seinen Lectures, aber er will dasselbe.
Ja, absolut. Also Burkhard Heim ist, der hat ja da, macht das ja über mathematische Formeln, die unfassbar kompliziert sind, die jetzt der normalsterbliche Mensch auch nicht nachvollziehen kann.
Du hast irgendwas mit deinem Mikro gemacht. Mach das wieder rückgängig. Ist das irgendwie anders oder irgendwas?
Es ist so wieder vernünftig?
Ja, so ist es wieder fast ein bisschen zu laut, aber ja.
Ich kann es nochmal leiser stellen.
Ja, lass es so wie vorher, das war super.
Nee,
so.
Ich habe nichts verändert, ich habe mich nur bewegt. Also das Ding ist, das hängt sehr nah am Mund und ich kann da leider...
Okay. Ja, so. Also wir waren, genau, Burkhard Heim macht das über einen unglaublich komplexen Formalismus, der natürlich alle abschreckt und Tom Campbell macht es anders. Wie macht das jetzt Tom Campbell? Also du hast es jetzt sehr schön geschildert, also das ist so quasi der erste Teil von Buch 1, beschreibt eben da seinen Werdegang mit Bob Monroe und so weiter. Sie haben dann in Folge ja auch binaurale Beats entdeckt und Holosync. Hemisync, sorry. Hemisync, genau. Und darauf aufbauend hat er dann auch Michael Pahl Holosync entwickelt, aber da gibt es eben noch diese 3D-Komponente und so weiter, deshalb braucht man da dann auch spezielle Kopfhörer, also da geht es nicht nur um binaurale Beats etc. Sind alles Tools, ne? Tools, von denen man sich auch wieder verabschieden muss, sagt er. Also you have to let it go at some point. Ja, also irgendwann musst du es wieder ziehen lassen, weil eigentlich brauchst du das gar nicht. Ne? Auch Mantras. Genau. Ne? Jedes Mantra, irgendwann vergisst du das. Und ich meine, damit man auch so ein bisschen einen Eindruck gewinnt von Tom Campbell, wer das ist, ich habe da ein sehr schönes Zitat von ihm mir rausgeschrieben. Es gibt tausende super Zitate, aber eins finde ich sehr schön auch. You need to be wise to choose the belief system that can make you appear to be wise. Also man muss schon weise sein, um irgendein ein Glaubenssystem zu adaptieren, sich anzulesen, das einen dann auch den anderen gegenüber weise erscheinen lässt. Und ich kürze jetzt mal ab, in Weisheit kann man sich nicht anlesen. Man muss,
genau.
Es ist eine Veränderung des Seinszustands, wie er das sehr schön beschreibt immer. Ne?
Genau, er sagt immer, if it's not your experience, it's not your truth. So, wenn das nicht deine persönliche Erfahrung ist, dann ist das auch nicht deine Wahrheit.
Und wenn es
nicht
deine Wahrheit ist, dann kann es irgendwas sein, dann kannst du da irgendeinen Blödsinn auffallen und er spricht sehr viel über Glauben, über Glaubenssysteme und wie schwierig das eigentlich ist mit dem Glaubenssystem. Ne?
Absolut. Er sagt halt, die Grundhaltung, die du haben musst bei egal was du machst, ist halt skeptische Offenheit. Ja, du musst halt allem
Open-minded Skepticism nennt er das, genau.
Also genau, Open-minded Skepticism.
Skeptisch, wie es eigentlich sein soll. Ja, ein Skeptiker ist ja niemand, der dogmatisch ist. Ja, das ist ja eben kein Skeptiker, sondern ein Dogmatiker. Das ist jemand, der was glaubt. Ein Skeptiker glaubt mal gar nichts, aber eben gar nichts. Ja? Und daher lässt er sich allein von dem führen, wohin ihn eben die Fakten und seine Einsichten und seine Erlebnisse führen. Und wenn man ganz ein richtiger Skeptiker ist, dann lässt man eben auch diese subjektiven Erlebnisse, die objektivierbar sind, zu, ne? Und als Beweismittel zu. Ja?
Und wenn du halt nur offen bist, dann glaubst du halt alles, was dir jemand vorträgt, ohne das zu hinterfragen. Und das ist dann, ne, das Gegenteil. Also muss halt beides sein in dem gleichen Maße. Und er sagt so, du, ja, wenn du irgendwas hörst oder sonst wie und solange du keine Erfahrung hast, kannst du das einstufen in irgendeiner Form, als ich halt das, sage ich jetzt mal, ne, für 30% wahrscheinlich, dass das stimmt und für 70% eben nicht. Aber du solltest nicht sagen, das ist absoluter Blödsinn und damit bist du halt nur skeptisch und machst dich dicht davor, dass vielleicht doch irgendwann Informationen kommen, die das Gegenteil beweisen könnten. Ne? Also ja, man muss immer auch offen bleiben für Neues. Genau. Und das sagt er auch bei seiner Trilogie so. Er sagt, das ist nichts, was abgeschlossen ist. Er sucht da immer nach, nach Dingen, die der Trilogie auch widersprechen, die sich damit nicht einordnen lassen. Er sagt, bisher hat er da nichts gefunden, aber selbst wenn er was findet, so, dann ist das halt nur Grund für ihn, das irgendwo zu überarbeiten und weiß, da muss er noch genauer, ne, oder gucken, wie funktioniert das oder ja, aber es ist halt nichts, wo er sagt, das ist jetzt so und so ist das fertig und so ist das gut und so bleibt das.
Ja. Die Theorie ist nicht, das Modell ist nicht die Wirklichkeit. Vermische nie das Modell mit der Wirklichkeit. Ja? Das ist eine ganz wichtige Aussage von ihm. Genau. Also nur weil wir, wie du jetzt dann ausführen wirst, er das Ganze als virtuelle Realität sieht, heißt das nicht, dass das wirklich ein Computerspiel ist. Ja, das ist nur eine Metapher. Und er sucht nach Widersprüchen, denn ihm geht es nicht darum, dass irgendwer das glaubt, was er da schreibt. Ja, das ist, deshalb sagt er auch, das ist my big toe. Ja, das ist seine Theory of Everything. Und das ist eigentlich eine Anleitung dazu und auch wirklich eine Anleitung, also inklusive von Übungen, die man machen kann. Lustigerweise, es fängt halt alles mit Mantras und dieser Meditation an. Ne? Ich hatte da mal eine evangelische christliche Mystikerin zu Gast, eine Theologin. Mhm. Genau dasselbe. dasselbe, ja. Das ist wirklich universell offenbar.
Ja.
Und fang damit an und glaub mir gar nichts. Ja. Also das sagt er ein paar Mal auf verschiedene Arten im ersten Buch.
Ja. Genau.
So, und jetzt vielleicht umreißen wir mal so diese. Was ist jetzt seine Theory of Everything? Also wir haben jetzt ungefähr, wissen wir jetzt, wie er dazu kam, ungefähr wo er ist, wer er ist, so ganz ungefähr. Also das ist natürlich, er ist ein vielschichtiger Mann. Also er hat zum Beispiel auch bei Raketenabwehrsystemen in den 80ern mitgearbeitet. Ja. Mhm. Klingt sehr nach SDI. Ein Projekt, das mich sehr fasziniert. Das ist Strategic Defense Initiative. Wurde damals auch salopp Star Wars genannt. Ne?
Mhm.
Und offenbar hat er auch da mitgewirkt,
also
ganz, ganz bodenständige, profane und teilweise ziemlich scary stuff, ne? Aber dann eben auch seine Theory of Everything.
Genau, er war halt als Wissenschaftler wohl auch so gut, dass die das da alle akzeptiert haben, so dass er vielleicht ein bisschen komischer Vogel war, nach außen hin. Ja, ja, ich hole da mal jetzt ein bisschen aus. Und zwar nochmal, als er die Trilogie fertig hatte, da hat er sagt selber, das hat circa 2 Jahre gedauert und dann hat er bei einem Gespräch so einen Aha-Moment und hat dann erst verstanden, dass diese Gesetzmäßigkeiten, vorher war es halt, es war eine reine Bewusstsein, es war ein Buch über Bewusstsein. Ja, es sollte erklären, wie funktioniert Bewusstsein. Es war eine Theorie, wie funktioniert Bewusstsein, was macht das? Und dann hat er erst verstanden, dass so dieselben Prozesse, die da ablaufen, dieselben Gesetzmäßigkeiten eben auch auf die Physik hier zu treffen. So, weshalb die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, was ja der Kern der Relativitätstheorie ist und weshalb Teilchen Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind. In der Quantenphysik, wie beim Doppelspaltexperiment. So, und hat dann genau immer weiter nach den Dingen gesucht, die dem widersprechen. Und wollte ich nur nochmal gesagt haben, dass so, das hat er selber gar nicht so erst realisiert. So, das kam erst später. Und genau, in seiner Theorie geht er von 2 Grundannahmen aus, die du schon genannt hast, nämlich A, das Bewusstsein existiert und dass Evolution existiert.
Und jetzt ja, noch mal jetzt kurz, muss ich nerven, Mikro, dreh es ein bisschen nach oben, sodass du nicht direkt drauf sprichst. Probier das mal. Einfach nur ein bisschen, also nach oben, nicht zur Seite, sondern nach oben. Das müsste ja gehen, oder?
So ja, ganz ein bisschen. Ich hab's halb vom Auge, aber wir kriegen das hin.
Achso, ist halb vom Auge, ja.
Okay, das macht nichts. Okay. Und genau, diese zwei Annahmen gibt es. Bewusstsein existiert und Evolution existiert. Und das sind jetzt auch keine Annahmen, die irgendwie besonders wild sind. So, man ist ja bewusst so, dass, oder kann man jetzt glauben oder nicht, aber man hat ein Bewusstsein und man ist bewusst. Und Evolution, dass es die gibt, braucht man auch nicht mehr drüber reden, glaube ich. Das ist auch allen klar. Das heißt, dass immer alles nach verbesserten Zuständen sucht, wenn du so willst. Dass man versucht, sich zum Positiven zu entwickeln, einen besseren Zustand einnimmt und dann diese Zustände, die nicht so gut sind, irgendwann von denen ablässt. Und so entwickelt sich halt alles immer weiter. Das ist egal, wo man hinguckt, ja. Ob das
also Selektion durchaus, ne? Kann man sagen. Durch Selektion.
Ja, auch genau. Durch Selektion.
Das, was sich bewährt, wird behalten und der Rest halt.
Genau. Ja. Mhm. Genau. Und anhand dieser beiden Annahmen leitet er dann logisch her, wie Bewusstsein sich entwickelt hat und wieso schließlich unser Universum, unsere Realität praktisch als logische Folge dieser Evolution entstanden sind. So, er vergleicht die Evolution dieses, er nennt das Urbewusstsein, ne? Er vergleicht das mit Amöben oder Einzellern, die sich dann auch, also die sich hier entwickelt haben, die sich dann auch irgendwann zu mehrzelligen Wesen praktisch zusammengeschlossen haben und immer weiter die Struktur und die Ordnung erhöht haben, bis letztendlich Wesen, wie wir daraus entstanden sind, der Mensch. So, er sagt, Bewusstsein ist ein sich entwickelndes Informationssystem, also entwickeln wieder im evolutionären Sinne. Und Informationssysteme entwickeln sich, indem sie Entropie, sprich Unordnung, das erkläre ich vielleicht gleich nochmal, was das ist, verringern und mehr nützliche Informationen erschaffen, mehr Komplexität. Und dieses Bewusstseinssystem kam irgendwann an den Punkt und hat gemerkt, dass wenn es nur mit sich selbst interagiert, dass das halt sehr begrenzt ist. So kann man sich halt vorstellen, wenn man allein in einem Raum sitzt, so dann ist es schwierig, sich da groß zu unterhalten oder das ist halt sehr, sehr eingeschränkt. Man hat sehr begrenzte Möglichkeiten und hat halt irgendwann hat dieses Urbewusstsein, oder während es sich entwickelt hat, dann verstanden, dass wenn es irgendwie ein Gegenüber hat, das ebenfalls über freien Willen verfügt, ungeahnte Komplexität mit freien Wahlmöglichkeiten entstehen würden. Also hat es sich sozusagen selbst in kleinere Untermengen von sich selbst zerbrochen. Ja, und das ist das, was wir praktisch sind. Er nennt das IUOCs, Individuated Units of Consciousness. Das sind individuierte Bewusstseinseinheiten. Ich werfe jetzt viele Begriffe in den Raum. Das wird die Leser, ich hoffe, das verwirrt die jetzt nicht zu sehr. Musst du sagen, wenn das irgendwie...
Es sind Hörer, es wird sie verwirren, aber das ist, das kann man leider nicht anders. Beziehungsweise es sind halt auch Konzepte, die einigen auch wiederum bekannt sein werden. Und daher wird sie es vielleicht nicht so sehr verwirren, sondern eher freuen, weil sie das wiederhören.
Ja, wiederfinden. Man kann... Ja, genau. Diese Bewusstseinseinheiten, diese individuierten Bewusstseinseinheiten, die könnte man jetzt, auch wenn ich den Begriff jetzt ungern hier reinwerfe, aber vielleicht eher als übergeordnetes Ich oder als Seele, wenn du so willst, bezeichnen. Ja?
Das sind verschiedene, er nennt das immer Tools, um Dinge greifbar und fassbar zu machen. Ja, also manche sprechen dann halt gern von Seelen, andere von individualisierten Bewusstseinseinheiten, andere dann wieder von höheren Selbst, die da rumschweben in höheren Dimensionen. Ja. Alles genau. Versuche, unsere Wirklichkeit fassbar zu machen. Ja, als Ganzes können wir sie nicht erfassen, da können wir nur ekstatisch darlegen und es genießen, aber wenn man es irgendwie beschreiben will, dann braucht man eben Metaphern.
Genau, und er hat
die
bewusst...
Die sind nie perfekt und das Modell ist nie die Wirklichkeit. Aber es ist die einzige Möglichkeit, wie wir überhaupt drüber reden könnten. Sonst kann man nur als weißes Rauschen. Das ist halt sehr viel Entropie und daher, ja.
Und er hat halt bewusst neue Begriffe geprägt, um nicht irgendwelche alten, behafteten Begriffe zu... da in den Raum zu werfen, wo Leute schon bestimmte Sachen mit verbinden, ne? Wie jetzt dieser Begriff Seele, da hat jetzt jeder eine bestimmte Vorstellung von, die auch bei jedem wieder unterschiedlich ist, sondern er hat da halt neue Begriffe geprägt, ne? Und wenn man das Buch liest, dann wird man damit vertraut werden. Das ist jetzt ein bisschen, braucht man jetzt nicht so drauf eingehen. Aber auf jeden Fall, damit diese Bewusstseinseinheiten sinnvoll interagieren können und sich entwickeln können, neue Informationen erschaffen können, müssen Regeln und Begrenzungen her, damit Konsequenzen überhaupt aus dem Handeln entstehen, aus dem man wiederum lernen kann. Er benutzt da immer gern so einen Chatroom-Vergleich. Wenn da irgendwie 100 oder 150 Leute in einem Chatroom sind, jeder hat irgendeinen Namen, alle tippen irgendwas ein, niemand weiß wirklich, wer ist. So, jeder kann sich ausgeben, als was er will, als Mann, als Frau. Jedes Kind kann sagen, er ist ein erwachsener Mann und so weiter. Es hat halt wenig Sinn, so eine Kommunikation in so einem Rahmen zu fabrizieren. Und deshalb musste ein Lernumfeld entstehen. Er sagt, ein Lernlabor oder ein Entropie-Reduktionstrainer, wie er das nennt. In dem Bewusstseinseinheiten Entscheidungen des freien Willens treffen können und sich anhand dieser zum Positiven oder zum Negativen entwickeln, in Richtung Liebe oder Angst. Ja, er benutzt immer diesen Begriff Entropie, die zu erhöhen oder zu verringern und so zur Evolution des großen Ganzen beitragen. Und das ist es auch, was jeden wichtig werden lässt in diesem großen Ganzen. Ja, also er sagt, wir sind hier inkarniert. Also erstmal muss man verstehen, wir sind ein Teil des großen Ganzen. Ja, also wir sind dieses Bewusstsein, dieses Urbewusstsein, was sich dann irgendwann entwickelt hat zu einem komplexeren Bewusstsein, was versucht, sich weiterzuentwickeln. Ja, das heißt, also wir sind jetzt nicht irgendwie die abgeteilten Sklaven, die dafür arbeiten, dass sich dieses System entwickelt, sondern wir sind im Ursprung dieses Systems selbst. Wir sind Teil dieses Systems. Ja?
Ohne uns wäre es nicht komplett. Ohne jeden Einzelnen von uns quasi.
Genau, jeder Einzelne ist Teil davon und ist sich dessen halt in dieser Form, wie wir hier agieren, aber nicht bewusst. Ja? Ja, das würde ich jetzt vielleicht erstmal so stehen lassen. Wenn du willst, kannst du das gerne da mal was zu sagen. Oder wenn dir das nicht reicht, in welche Richtung du da noch weitergehen möchtest.
Naja, also das ist mal so die Grundlage. Ne? Also es sind alles Informationssysteme, so abstrahiert er das. Ja? Also auch dieses Urbewusstsein ist letztlich ein Informationssystem. Er sieht uns eben auch in den im Anfangsstadium des Informationszeitalters, das er um einiges weiter greift als nur, dass es halt digitale Ausweise gibt oder so. Ja. Und das Wider Consciousness System, also das größere Bewusstseinssystem, hat eben versucht, im Streben nach geringerer Entropie dadurch, dass es sich aufteilt und quasi lernt und dass es diesen einzelnen, und da ist jetzt der Punkt, also es hat sich aufgeteilt, um zu lernen, damit diese dann isolierten Bewusstseinseinheiten miteinander interagieren können und so eben lernen können und so lernt das Ganze. Aber wo lernen die? Und da kommt ja dann eigentlich erst dieser, finde ich, sehr wichtige Teil rein. Also er spricht ja von Non-Physical Matter und Non-Physical Matter Reality, NPMR, und Physical Matter Reality, PMR. Und das spielt sich jetzt, also alles, was Sie jetzt gesagt haben, eigentlich in dieser Non-Physical Matter Reality ab. Ja. Aber die hat ja dann die Physical Matter Reality geschaffen. Also diese, Achtung, Metapher, Simulation, ich mache jetzt Luft, Anführungszeichen, diese Simulation, in der dann eine individualisierte Bewusstseinseinheit quasi eintauchen kann. Und diese Simulation, die da erschaffen wurde, die er eben vergleicht mit einem Computerspiel, erwähnt hat immer World of Warcraft, in dem, und wiederum, bitte nicht vergessen, das ist nur ein Modell, also er sagt nicht wirklich, wir sind da in einem riesen Computerspiel, sondern er sagt, es ist, zum Teil kann man sich vorstellen wie ein Computerspiel. Die individualisierte Bewusstseinseinheit beginnt dann halt irgendwann in diese Realität einzusteigen. Und vielleicht kannst du das jetzt noch so ein bisschen beschreiben. Auch da gibt es ja dann diesen Zwischenplatz, wo also wir, nachdem wir sterben und diese Physical Matter Reality verlassen, hinkommen, um dann quasi zu beraten, was machen wir als nächstes. Es ist alles Dinge, die sind, ich weiß ja nicht, woher er die hat, ja, aber also wieder mal die Theosophie, Anthroposophie und so weiter, da wurde über diese Dinge gesprochen, im Spiritismus und so, ja. Da wurde auch über ganz viele andere Dinge gesprochen und nicht alles ist jetzt wirklich brauchbar, aber einiges dann doch. Und vielleicht kannst du das jetzt noch ein bisschen genauer beschreiben. Ja, also diese virtuelle Realität, die dann Physical Matter Reality ist und der Zusammenhang zur Non-Physical Matter Reality und so weiter.
Also erstmal zur Physical Matter Reality. Er sagt, es ist so, jede Realität, in der du dich in dem Moment gerade befindest, ist für dich physische Realität und alles andere ist nicht physisch in diesem Moment.
Das ist immer relativ, ne? Das ist auch sehr interessant. Also von der Physical Matter Reality erscheint uns die höhere Wirklichkeitsebene als nicht physisch, als spirituelle Ebene. Und von der spirituellen Ebene aus, wo wir alles, was dort ist, als total physisch und Anführungszeichen wieder erfahren, das ist alles nur mehr unter Anführungszeichen. Aber so ist es nochmal. Von der wir, ist unsere jetzige Realität virtuell, nicht physisch. Ja? Man wird also das ist immer eine Frage der Perspektive, auch ganz wichtig und ganz faszinierend, dieser Ansatz.
Genau, das ist auch zum Beispiel das, was ich da persönlich jetzt festgestellt habe, wenn man sich mit Klarträumen beschäftigt, wenn du da halt, wenn du mit mal bewusst bist im Traum, dann ist diese Ebene nicht zu unterscheiden von einer wirklichen Ebene, so dass du kannst da Sachen anfassen. Ich habe da auch Bäume untersucht und so weiter. Das fühlt sich alles absolut an wie echt. Also es ist in dem Moment auch echt, ja. Und in dem Moment gibt es ja diese Realität für dich nicht. In dem Moment bist du da. So. Und das nur mal als kleine Anekdote so. Und so ist das halt, ne? In jeder Realität, in der du dich befindest, ist für dich die momentane Wirklichkeit. Und alles andere ist nicht physisch in dem Moment. Alles eine Frage der Perspektive. Ja, er sagt, dass es so vonstatten geht, du bist diese Bewusstseinseinheit, ja, und diese übergeordnete Bewusstseinseinheit und inkarnierst hier praktisch, ja, wirst hier geboren. Er sagt am Anfang, also wenn das mit einer Einheit passiert, die jetzt noch nie inkarniert war und noch keine Erfahrung hat, er sagt, dann ist das die ersten Male einfach immer so, dass du erstmal praktisch deine Leben lebst und Erfahrung sammelst und also Qualität sammelst, praktisch deine Bewusstseinsqualität, ja. Und wenn du stirbst, dann geht diese Qualität, ja, die geht über in deine Seele, wenn du so willst, ja, und ist dort gespeichert. So, und irgendwann fängst du dann halt auch an, wenn du in dieser, ich weiß nicht, ob das jetzt gut kommt, weil das so auch alles auszuführen, aber er beschreibt das halt so, dass du dann in dieser Zwischenwelt bist und dann wird dir auch halt, wirst du halt theoretisch gefragt, okay, was hast du für Probleme? Hast du Probleme mit Wut, sag ich mal, und dann stehst du da und sagst, nee, ich habe keine Probleme mit Wut. Und dann lassen die so dein Leben da, zeigen dir da so ein paar Szenen, wie du dann den Hund trittst oder sonst was machst und denkst, okay, vielleicht doch nicht so gut, aber es war ja nur einmal. Und dann zeigt dir die nächste Szene und dann merkst du, okay, das ist vielleicht was, an dem ich arbeiten muss, um mich zu entwickeln. Und dementsprechend wird diese nächste Inkarnation auch ein bisschen gesteuert und ausgesucht, wo du, in was für ein Umfeld du geboren wirst, um dir halt eine optimale Lerninformation zu bieten. Ja. Ja, und du wächst halt auf mit ganz normal wie jeder andere und diese Qualität, die du versuchst zu erreichen, jetzt ist ja alles unbewusst, die erhöht sich oder verringert sich anhand deiner Absicht. Absicht ist da ein Kernelement, ja. Es geht darum, was du auf einer Seinsebene wirklich fühlst. Und du wächst oder entwickelst dich zurück anhand jeder Situation praktisch, die du hast. Ja, wenn du dir kann jemand auf den Fuß treten und du hast immer die Wahlmöglichkeit, ja, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Du hast freien Willen und du kannst entscheiden, wie du reagierst. Wenn dir jemand auf den Fuß tritt, dann denken die meisten, okay, oh, ich bin jetzt sauer, so der Idiot ist mir auf den Fuß gelatscht, so, ne? Und das macht mich wütend, aber im Kern hast du in diesem Moment den freien Willen zu entscheiden, nicht sauer zu sein und dem mit jetzt, ich sag mal, mit Liebe zu begegnen. Ja, ist jetzt übertrieben, aber ne, zu denken, okay, das war bestimmt keine Absicht und machst die Situation besser. Und du hast, ne, du hast die Wahl, immer die Situation besser zu machen oder schlechter zu machen. Und daran misst sich, wie du dein Bewusstsein entwickelst, ob zum Positiven oder zum Negativen. Ja.
Er sagt auch, das Gegenteil von Liebe ist Angst.
Genau.
Finde ich interessant. Nicht Hass?
Nee. Er sagt Angst. Ja. Genau. Er sagt, Angst ist das Gegenteil von Liebe. Sie dreht sich immer um das eigene Ich und drückt sich als Ego aus, als in Glaubenssätzen aus, die man hat, in Erwartungen aus. So, man handelt in dem Moment aus einer angstbasierten Absicht heraus. Ja? Angst ist die grundlegende Eigenschaft eines Bewusstseins mit hoher Entropie und existiert auch auf der Seinsebene. Ja?
Hohe Entropie, muss man jetzt dazu sagen, ist schlecht. Ja? Also das ist sehr viel Chaos, sehr viel Unordnung. Niedrige Entropie und Hitze, heiß. Ja. Ja? Niedrige Entropie ist kühl, ist cool. Und es ist wenig, wenig Chaos, Ordnung irgendwo. Und er sagt aber vor allem auch, der Weg dorthin ist Liebe. Ne?
Genau. Ja, was wiederum...
Das ist, was wir hier lernen sollen auch. Also Liebe und wie man dadurch zu niedrig, einem Zustand niedrigerer Entropie kommt.
Genau, zu einem Zustand praktisch erhöhter Ordnung. Ne? Ordnung ist immer Information und genau. Und Liebe ist stets auf andere gerichtet, im Gegensatz zu Angst. Angst, Ego, das ist alles was, das dreht sich um einen selbst. Ja? Aber Liebe ist auf andere gerichtet. Ne? Das drückt sich als Mitgefühl aus, als Kümmern um andere.
Es kommen jetzt zwei interessante Fragen. Ja, ja. Genau das meint er. Genau. Also dass es sich nicht mehr um sich selbst alles dreht, sondern dass es sich um andere dreht. Das ist eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Ein Kommentar aus dem Chat ist, erinnert mich mehr an buddhistische Bewusstseinstraining und Dharma-Lehre. Hat Tom Campbell sich damit beschäftigt. Und die andere Frage, die finde ich sehr interessant, Tarek fragt den Gast bitte, wer nach dem Tod über Gut und Böse entscheidet? Mhm. Also bei der ersten Frage, vielleicht da kann ich antworten, ist, Ja? Das meiste sind in dem Sinn gnostische Einsichten, die er da hat. Also er hat das eigentlich, weil das wären Glaubenssysteme, ja, Dharma-Lehre und was weiß ich alles, ja. Und das sagt er, ist nichts. Also die Dinge, auf die er da gekommen ist, die hat er eigentlich alle durch persönliche Erlebnisse, indem er tatsächlich dorthin gereist ist, sich dorthin begeben hat, er empfiehlt zum Beispiel auch, also für Bewusstseinsreisende am Anfang, ein recht netter Ort, ist eben dieser Zwischenstadion, wo halt dann, wenn man so wie Seelen oder Bewusstseinseinheiten, nachdem sie sich auskoppeln aus der virtuellen Realität, in der wir uns hier jetzt befinden, wo sie dann quasi ihren Review machen, schauen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht, so wie nach einem Projekt, ne? Da gibt's dann auch so eine Kick, also nicht Kick-off, sondern das Gegenteil, also quasi, wo man das Projektabschluss macht, ja. Und wo man dann halt schaut und Lessons learned, ne? Aber soweit ich das eben verstehe, nein, er hat sie eben nicht mit irgendwelchen...
Das habe ich gerade, kannst du das nochmal wiederholen? Also was du meintest, das wäre ein guter Ort, wofür?
Tom Campbell meint, das wäre ein guter Ort, um dort eben anzufangen mit seinen Bewusstseinsreisen, sich das einmal anzuschauen, diesen Platz, wo man dann halt, nachdem man sich ausloggt aus dieser Realität, also stirbt, wo man dann halt hinkommt für den Review.
Also, er ist mir jetzt nicht bekannt. Wo hast du das her? Aus dem?
Ich glaube, das sagt er in der letzten Folge der Marseille Lectures. Da sagt er, ja, das wäre vielleicht recht gut, aber. Und, aber, also, um die erste Frage eben zu antworten, und ich nehme an, du gibst mir da recht, nein, er hat diese Dinge eigentlich nicht aus irgendwelchen anderen Lehren, sondern aus eigener Erfahrung, ne?
Genau, er hat sie alle aus eigener Erfahrung, hat dann im Nachhinein auch natürlich gesehen, dasselbe mit Religion. Viele Dinge, die er in seiner Theorie beschreibt, die finden sich auch in der Religion wieder. Auch gerade hier dieser Liebe-Aspekt. Ja, das ist ja so ein allgegenwärtiges Ding auch in Religion. Er sagt es so, es gibt halt eine große Wahrheit und viele Wege dahin. Und jeder interpretiert das auf irgendwie seine Art und Weise. Ja, und er sagt auch, er wurde da schon oft drauf angesprochen, dass Leute zu ihm gesagt haben, ey, das hört sich ja an, du hörst dich an wie mein buddhistischer Lehrer oder wie mein schamanischer irgendwas, sonst was. Also er kriegt da ganz viel Feedback, dass man kann diese Theorie wunderbar nutzen, und wenn du jetzt ein vorhandenes Glaubenssystem hast, da lässt sich viel mit auf eine logische Art und Weise einfach erklären, okay, was ist damit gemeint? Das Ding ist, heute ist ja bei vielen Religionen das einfach der Fall, dass alles auch irgendwie wortwörtlich genommen wird, ohne da vielleicht drüber nachzudenken, dass das vielleicht auch Metaphern sein können, genau, oder sonst was. Ne?
Also und, große Wahrheiten konvergieren, sagt er. Ne? Die große Wahrheit, Big Truth, konvergiert. Im Endeffekt, wenn es die Wahrheit ist, ist es die Wahrheit. Dann reden wir alle vom selben. Am Anfang vielleicht von anderen, mit völlig anderem Vokabular und so weiter, aber das ist völlig irrelevant. Und glauben gar nichts, ja, also irgendwelche Gurus, die daherkommen und irgendwie die erzählen, wie die Informationsebene ausschaut oder bla oder was sie halt, glaub gar nichts, na, schau dir das an, schau an, was ist für dich nützlich, und dann geh selbst auf die Reise, ne, das ist der Ding. Und dann kommst du, und das ist wirklich das Interessante. Man kann natürlich sagen, ja, na, das hat er sich irgendwo gelesen und jetzt tut er so, als wäre er selbst drauf gekommen. Ja, man kann es natürlich ihm nicht glauben, aber ich glaube ihm das schon. Und ich glaube, dass eben das konvergiert. Dass dann irgendwann kommt man drauf, und The Tao of Physics zum Beispiel, ein wunderbares Buch, ist auch sowas, ja. Also auf der linken Seite irgendein Text aus der Brahma-Vagita, ach Gott, wie heißt das schnell? Ist ja egal, irgendein hinduistisch-vedischer Text, auf der rechten Seite ein Text von Oppenheimer oder Niels Bohr oder wie auch immer. Und da steht dasselbe.
Ja, das beschreiben dasselbe. Hier fällt mir ein.
Großartiges Buch, ja. Und die beschreiben dasselbe. Ich meine, man kann natürlich jetzt hergehen und pappnasig irgendwelche Spitzfindigkeiten und dort und da, aber nein, wenn man ehrlich ist, da steht dasselbe. Basta. Ja, im Kern steht da dasselbe. Und genauso ist es mit dieser Big Truth. Ne? Er sagt, ja, auf was soll man denn sonst kommen? Ja? Wenn man auf was anderes kommt, dann ist man vielleicht der Erste, der die noch bigger Truth erfahren hat. Möglich, sehr unwahrscheinlich, aber möglich. Oder Man ist irgendeinem Glaubenssatz, den man noch nicht identifiziert hat, auf den Leim gegangen oder seinem Ego.
Ja. Und wo dein Hörer da das gerade mit dem Buddhismus anspricht, das ist ja im Endeffekt so, Buddha hat gesagt, diese Welt ist eine Illusion und Tom sagt, es ist eine virtuelle Realität. Ja, das ist beides dasselbe. So, nur ja, hattest du diese Metapher der virtuellen Realität und der Umstand, dass wir uns jetzt in einem Zeitalter befinden, wo es diese virtuellen Realitäten halt wirklich gibt, da ist das die bessere Metapher. Da kann man anhand dieser viel besser verstehen, was gemeint ist.
Es
man
ist
kann
großartig.
Das viel sinnbildlicher beschreiben. Und das ist der große Unterschied.
Das ist ja? genau
das. Das ist sehr zeitgemäß.
Ja. Er beschreibt es mit unteren Worten. Ja, Buddha hatte keine Ahnung von World of Warcraft. Er hatte keine Ahnung, wie wir jetzt, nach dem allem, was da im 19. Jahrhundert passiert ist und im frühen 20., wie wir jetzt denken. Und deshalb, meiner Meinung nach, ist es ja zum Teil völlig sinnlos, sich da irgendwelche Koans von reinzuziehen und versuchen, so zu denken wie jemand im fernen Ost vor 3000 Jahren oder vor 2500 Jahren oder so. Ja, es geht nicht. Es ist nicht der beste Weg für mich halt. Ja. Und ich glaube, dass vielen so ähnlich geht wie mir, die dann viel mehr Impuls bekommen von jemandem wie Tom Campbell, der angewandter Physiker ist. Ja. Der aber mit unserer Sprache spricht.
Ja. Genau. Und er sagt ja auch, er hat dieses Buch extra geschrieben für Leute aus der westlichen Welt, die eigentlich mit diesen ganzen spirituellen Sachen an sich eher nicht so viel anfangen können. Ja. Die dieses Logische brauchen und so baut er das Ganze auch auf, so dass das für den typischen westlichen Verstand, nenne ich es jetzt mal, verständlich ist, nachvollziehbar ist. So. Und das macht er, finde ich, super. Also ich habe nichts Vergleichbares gelesen in der Zeit, wo ich mich auch mit spirituellen Dingen befasst habe. So, du kommst da oft an einen Punkt, wo auch einfach gesagt wird, so und so ist das, da kommst du in der Religion natürlich auch, das ist einfach so oder Gott hat das gemacht und so weiter. Und das ist halt eine Antwort, die wirst du von Tom nie kriegen. Der wird dir nie sagen, ja, das große Bewusstseinssystem hat es einfach gemacht, sondern der erzählt dir, warum es das so gemacht hat. Also das ist auch wirklich das Tolle, wenn du denen irgendwas fragst, das kann man in diesen Fireside-Chats auch machen. Das ist so ein monatliches Treffen, was der Oliver organisiert, also online. Da geht er dann immer auf die ganzen Fragen ein, die Leute haben da. Und ich habe das noch nie erlebt, dass er irgendwie auf irgendwas nicht antworten konnte oder sonst was. Also das ist wirklich faszinierend. So. Es ist für mich einfach ein wirklich rundumschlüssiges Ding. Ja.
Was ist so mal diese Fireside-Chats? Wie kann man da mitmachen? Oder, da ist Tom selbst dabei oder wie?
Da ist Tom selbst dabei, genau. Da bist du dann zugeschaltet in einem Videochat oder auch nur per Stimme. Und der Oliver, der organisiert das so. Es macht natürlich Sinn, wenn du dich schon ein bisschen mit Toms Theorie auch auskennst und dann nicht als kompletter Laie irgendwas fragst, weil viele Dinge werden ja einfach auch in dem Content, den man schon von ihm da auf seinen YouTube-Seiten hat, geklärt. Ne? Aber kannst du den Oliver anschreiben und der wird dich dann da freischalten, cool, wenn du da Fragen hast und kannst dann direkt loslegen, okay, sozusagen.
Und wie gesagt, also matrixwissen.de ist verlinkt und dort findet man auch die deutsch übersetzten Videos. Also wirklich super, was er sich da angetan hat. Und nochmal danke, dass er unseren Kontakt hergestellt hat. Sehr kurz eine Klammer hier, aber er kann damit natürlich auch Dinge erklären. Also er sagt, mit dieser virtuellen Theorie, die er da hat, also der virtuellen Realität, kann er die harten Probleme der Physik so ziemlich alle erklären.
Ja.
Zum Beispiel der Urknall. Ne? Also der Urknall ist ja was, wo sich die Katze irgendwo im Schwanz beißt. Ein Zitat von ihm ist: Science logically demands and rationally denies a mystical beginning. Das heißt, beim Urknall irgendwie ist da die Materie in den Raum gesprungen und der Raum ist plötzlich also irgendwas ist da passiert, das eigentlich, wenn wir ehrlich sind, mystisch ist. Weil vorher war nichts da und plötzlich ist was da. Ja. Genau. Jetzt gut, der Hawking sagt, ja, das ist, weil die Raumzeit halt ein riesen Donut ist und es einfach im Kreis ist. Ja. Okay, kann man, ja, ist interessant. Also ich habe das Buch interessant gefunden von ihm. Ich habe das sehr, sehr spannend gefunden und er ist, ja, großer Geist.
Ja, da muss man sich ja auch trotzdem fragen, was um diesen Donut herum ist.
Ja, irgendwo, aber sagt er, ne? Nein, also, tut er nicht. Und, ja, und ist ja okay. Also auch Tom sagt ja, die Physical Mental Reality kann man ja wunderbar beschreiben durch, also auch, auch Toms Theorie hat dann ja irgendwo eine Grenze, ja, auf den werden wir noch zu sprechen kommen. Aber er sagt eben, er kann zum Beispiel den Urknall erklären, ja, weil da ist einfach eingeschalten worden. Da ist einfach die Simulation gestartet worden, ja. Und hat dann halt angefangen bei irgendwann, also, ja, und hat dann mit Evolution aus, ja, dem, was da halt am Anfang da war, dieser, dieser Plasmakugel, die dann expandiert ist, ja, lustiger Plasmakugel, ne, hat er dann durch Evolution,
genau, hat sich er sagt, das dann es gibt so, halt eine, es gibt halt Anfangsbedingungen, die gesetzt werden, ja, wie bestimmte Dinge zu funktionieren haben, ein paar Anfangsbedingungen, und dann wird dem Ganzen seinen Lauf gelassen praktisch. Und dann wird geguckt, wie entwickelt sich das. So, und er sagt auch, bis diese Realität oder unser Universum so entstanden ist, wie es jetzt ist, das kann theoretisch Millionen Versuche gebraucht haben, weil es vielleicht immer wieder, ne, ich sage jetzt mal, kaputt gegangen ist oder sich eben nicht zu dem Punkt entwickelt hat, wo hier irgendwie sich Leben entwickeln konnte, das dem man dann nachher Bewusstsein einsetzen konnte, sage ich es jetzt mal.
Ja. Jemand schreibt, Hawking ist tot, von wann ist diese Sendung? Hihi. Ja, er ist tot, das Buch ist von 1986, aber trotzdem war es ist trotzdem interessant. Ne? Ja, aber a Brief History of Time heißt das. Ne? Ja, Toms Theorie ist nicht so brief, wie gesagt, über 800 Seiten, aber er erklärt da im Laufe des Ganzen auch alle harten Probleme der Physik oder die meisten, alles zu diskutieren, ja, das ist jetzt nicht, nichts ist da in Stein gemeißelt, aber und um jetzt ein bisschen mehr noch auf diese, wie ist die Realität beschaffen, also dass wir uns ein bisschen mehr auf das jetzt noch konzentrieren. Und natürlich, Skype-Leitung ist offen, also wenn jemand da eine Frage hat, Skype's rein und stellt sie uns, es kann sein, dass ich da was im Chat natürlich überlese, auch ziemlich viele im Chat heute. Also er sagt eben, also die Wissenschaft, die zum einen fordert sie einen mystischen Beginn, eben den Urknall, auf der anderen Seite, also logisch fordert sie ihn und rationell lehnt sie ihn ab. Ne? Und er sagt, ja gut, das kann man lösen, indem man einfach sagt, hey, die Simulation wurde einfach begonnen. Und er kann eben auch andere Dinge in diesem Modell erklären. Und ursprünglich bin ich auf Tom gestoßen durch einen Auszug einer Lecture, wo er Top-Down versus Bottom-Up beschreibt. Ja? Ja. Also da geht's natürlich, also Tom Campbell ist definitiv kein Materialist. Ja? Er ist ein Physiker und ein angewandter Physiker, aber kein Materialist. Ein großartiger Widerspruch und überhaupt kein Widerspruch in Wirklichkeit, meiner Meinung nach. Und er sagt, und ursprünglich auf ihn gestoßen bin ich ein Video, wo er eben so Top-Down und Bottom-Up-Reality beschreibt. Ja, Bottom-Up jetzt ganz verkürzt ist eben, Welt besteht aus Teilchen. Ja, das ist das. Mhm. Das ist der Ansatz, den man in CERN verfolgt, indem man halt schaut, ja, wie schauen jetzt diese Teilchen aus? Also in CERN gibt es diesen riesigen Teilchenbeschleuniger. Man schießt die Teilchen aufeinander und schaut sich die Trümmer an und versucht halt immer höhere Frequenzen und so weiter, weil, ESMLC, also im Prinzip, ja, und Dualität des Lichts, bla, versucht halt in immer höheren Frequenzen, immer kleineren Teilchen, kleineren Massen und so weiter, oder Photonen, die schon überhaupt keine Ruhemasse mehr haben, alles schwer vorzustellen, dem Ganzen auf den Sprung zu kommen. Und wenn man jetzt die Wirklichkeit simulieren wollte, weil die Frage ist natürlich, ja, wie, das ist ja unglaublich, ja, diese ganze Wirklichkeit da zu simulieren, ja, jedes einzelne Atom und so weiter, und er sagt, nein, so wird das nicht gemacht, weil die Wirklichkeit ist nicht bottom-up, ja. Es gibt die Teilchen werden nur gerendert in dem Zeitpunkt, wo ihr Elektronenmikroskop habt, das scharf genug auflöst, um diese Teilchen sichtbar zu machen. In dem Moment, wo ich einen Teilchenbeschleuniger habe, der genug Energie hat, um der die hohe Frequenzen darzustellen. In dem Moment, wo ich es sehe, wo ein Bewusstsein drauf schaut, da ist ein Anruf. Wingman ist dran. Wingman, bitte bleib einfach dran. Ich möchte nur kurz den Gedanken fertig spinnen. Hallo Wingman. Hallo. Aber in dem Moment, wo quasi jemand drauf schaut, in dem Moment, wo es notwendig ist, dieses Bild darzustellen, wird aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, also er geht da von der Quantenmechanik aus, sind alles Wahrscheinlichkeitsverteilungen, da wird dann eine Möglichkeit gezogen und die sehe ich dann. Aber nur dann. Und wenn keiner hinschaut, gibt es das alles gar nicht. There is no spoon. Wingman, was, Stefan, was hast du? Frage oder ein Beitrag oder was?
Ja, eine Frage. Und zwar ist ein interessantes Thema heute. In letzter Zeit kam bei diesem Thema oft die Diskussion auf, ob die Erde quasi eine Art Inkarnationsfalle oder Gefängnisplanet wäre. Mhm. Also dass das dieses ganze Inkarnationssystem sozusagen in irgendwelchen Wesen dazu dient, Energie abzusaugen. Ich sehe das nicht so, aber wie gesagt, das besorgt offenbar viele und vielleicht weiß der Gast was dazu.
Ja, das kann ich jetzt im Sinne von Tom auf jeden Fall verneinen. Das ist kein Gefängnis. Es ist eine Schule. Ja, es ist eine Schule, wo du lernst und wo du dich anhand deiner Erfahrungen entwickelst und wo du im Endeffekt durch die Qualität, die du hier ansammelst, dem großen Ganzen hilfst, sich zu entwickeln. Das ist es. Und man kennt ja hier auch bekannte Sachen wie das Gesetz der Anziehung und so weiter. Das sind ja alles Begriffe, die kennt man. Wenn du anfängst, dich zu entwickeln und in Richtung eines liebevolleren Menschen entwickelst, ja, und mehr auf andere achtest und eben versuchst auch, Angst ist ja das große Kernding da auch. Das ist eben genau das Ding, ne? Menschen haben Angst. Ich habe Angst, dass ich in so einem Gefängnis hier bin, ne? Das ist wieder Angst. Und Angst ist kontraproduktiv. So. Du musst versuchen, deine Ängste abzubauen und aus einer Positivität heraus zu handeln, aus Mitgefühl und so weiter. Und dann ziehst du das auch automatisch an und veränderst dein Leben auch automatisch so zum Positiven. Und das ist eigentlich auch das, worum es wirklich in dieser Theorie geht, um dich als Menschen. Wie kannst du dein Leben zum Positiven verändern? So, wenn du weißt, wie dieses Spiel gespielt wird, so, ja, wenn du diese Regeln kennst, so, dann kannst du auch besser danach handeln. Manche tun es sowieso schon, aber manche eben auch nicht, weil die einfach voller Ängsten sind, ne? Ich habe Angst, dass hier Krieg ausbricht. Ich habe Angst, den Job zu verlieren und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die wirken sich negativ auf dein Leben aus. So. Und wenn man das versteht so und einfach anfängt, da an sich selbst zu arbeiten, das ist natürlich auch nichts, was ich jetzt irgendwie ein Jahr lang mache und dann ist das vorbei und ich habe das super Leben, sondern das ist ein lebenslanger Prozess. So, der geht immer weiter, der ist nie zu Ende. Ja, aber dann, wenn du damit beginnst, so, dann wird alles um dich herum positiver. Ja, dann werden deine Beziehungen zu Menschen positiver, weil du einfach dann auch mit ganz anderen Leuten vielleicht verkehrst, als du das sonst getan hast, wenn du ein völlig egoistischer Mensch warst, ja. So, also um deine Frage zu beantworten, nein, es ist kein Gefängnis. Absolut nicht, es ist das Gegenteil.
Sehe ich auch.
Auch wenn das natürlich aus der Perspektive mancher Menschen nicht so aussehen mag. Ja, klar, ist das schwierig zu sagen, wenn du jetzt als afrikanisches Kind geboren wirst und deine Eltern haben nichts zu essen und du hast nichts zu essen, dass das eher einem Gefängnis gleicht, ja.
Aber das ist sicherlich eines der härtesten Lernsysteme, was es im Universum gibt, könnte man sich vorstellen.
Als Mensch. Aber er sagt, es ist eins der effektivsten.
Auf jeden Fall, ja.
Ne? Und genau, und du weißt ja auch nicht, was du in den Inkarnationen vorher vielleicht getan hast, dass du einen bestimmten Lerneffekt brauchst. So. Es gibt ja auch zig Individuen, die die ihr ganzes Leben irgendwie mehr oder weniger negativ handeln oder, ne, ich sage jetzt ganz plakatives Beispiel, Leute umbringen, ne, oder verantwortlich sind für irgendwie Kriege und ja.
Eine Falle, die man, ich kann dem Gesagten durchaus zustimmen, vor allem auch jetzt diesem, also was jetzt Reinkarnation genannt wird, was Tom jetzt nicht so nennt, aber man darf halt auch nicht in die Falle tappen und sagen, ja, und jedem, dem es schlecht geht, der ist sowieso selber schuld. Ja? Also ich brauche dann jemanden, ja, aber das wird dann oft so, das wird sehr oft als
instrumentalisiert.
Als falsch, wenn man den Buddhismus falsch versteht, ja, dann sagt man, ja, also die Kinder in Afrika, die da verhungern, was habe ich damit zu tun? Dann hat man das überhaupt nicht verstanden, weil man selbst muss denen natürlich schon helfen oder sollte versuchen, naja, also man kann nicht allen helfen, das ist natürlich auch klar, aber man sollte natürlich seinen Mitmenschen helfen, weil, und das ist völlig egal, wie der in die Situation gekommen ist. Das geht einem eigentlich gar nichts an. Ja? Also das ist nicht meine Aufgabe zu beurteilen, ist der jetzt selber schuld oder nicht. Ja, wir sind alle selber schuld, ja? Auch ich.
Ja? Ich denke, es geht auch darum, eine gewisse, ja, Veredelung des Menschseins zu erreichen. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn man immer sagt, ja, die anderen sind schuld an ihrem Schicksal oder ich mache nur mein eigenes. Also ich bin nur für
die anderen selbst, sind schuld an deinem Schicksal, meinst du, ne? Immer die Schuld.
Ja, so rum, ja, diese, ja, Opfer.
Ja. Genau, das ist auch ein gutes Stichwort, denn genau darum geht's, darum Verantwortung zu übernehmen, ja. Eigenverantwortlich zu handeln, für sein Denken, für das eigene Denken, für das eigene Handeln. Nicht die anderen sind schuld, so, sondern was kann ich daran ändern? Oder, ne? Darum geht's. Auch viele Menschen haben ja so eine negative Grundeinstellung. Und immer wenn was passiert, dann ist das praktisch, als wäre es direkt auf sie gemünzt. So. Und das sind einfach so ganz, ja, eigentlich ganz simple Denkstrukturen, aber die sind. Ja, die sind selbst erschaffen. So, du musst nicht in so einer Denkstruktur leben. Ja.
Es kommt auch darauf an, womit man sich, ich sag mal, womit man sich bombardieren lässt, auch welche Informationen man ständig ins Einsaugt. Ich meine, das ist jetzt auch kein Aufruf zur Realitätsverweigerung oder Verdrängung von problematischen Themen. Da muss man ja auch dran arbeiten. Allerdings darf man sich nicht in diese Opferrolle drängen lassen und die Kontrolle abgeben. Also letztlich ist man immer noch der Schöpfer seines eigenen Schicksals, sage ich mal.
Genau. Und er sagt das immer als Beispiel, die meisten, der meiste Schmerz, ja, in Anführungsstrichen, den wir erleben, der ist selbst verursacht. So. Durch unser Denken. Du musst nicht alles negativ betrachten, was dir passiert, aber wir tun das in der Regel, ja. Du kannst sagen, okay, mein Boss hat mich gefeuert, da geht jetzt die Welt für mich unter, oder du kannst sagen, ja, er hat mich gefeuert, das ist jetzt für mich eine Chance, was zu machen, was ich vielleicht eh viel lieber mache. So, dass, ne? Du hast immer die Sichtweise, aber du kannst immer die negative Sichtweise wählen.
Und, genau, vielleicht war man ja viel zu gut für ihn und hat jetzt die Möglichkeit, das auch zu erkennen und zu erfahren. Genau, dass man sich einfach weiterentwickeln muss und dass man aus der Sache herausgewachsen ist, sozusagen.
Ja.
Ja, recht bezeichnend ist eine Meldung im Chat, da schreibt jemand, mir scheint die Kabale kennen das Spiel mit der Inkarnation auf der Erde und sie nutzen es negativ für ihre Zwecke aus. Das ist halt genau das, ja, das ist genau das, ich kann nichts dafür, dass mir schlecht geht, es sind nur die Kabale, die halten mich hier in diesem furchtbaren Zyklus aus Reinkarnation, in dem ich gefangen bin und ich wäre ja eigentlich eine reine, klare Seele, ja, aber auch eine ohne jegliche Erfahrung und ohne jegliches Wachstum und nur die anderen sind schuld. Ne? Also ich finde, dass das ein bisschen so diese Denke widerspiegelt. Was natürlich nicht heißt, dass es die Kabale, Anführungszeichen bitte, nicht irgendwo gibt. Natürlich gibt es da Menschen, die sich furchtbar aufführen, ja, also elitär agieren und glauben, dass alle anderen nur zu ihrem Spaß und ihrem Wohlergehen da sind, ja, und auch spirituelle Einsichten und so weiter ausnützen zu versuchen, und es auch ausnützen auf Ebenen, die man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann und will, aber das hilft einem nicht weiter, wenn man sich nur die ganze Zeit darauf fixiert. Es hilft einem wahrscheinlich überhaupt nicht weiter, wenn man sich darauf fixiert, in keinster Weise. Also, und das ist das, was mir an Tom Campbell so wirklich gut gefällt, das ist, dass er genau da dagegen arbeitet. Und ein Satz, den er so oft sagt, ist, we have to grow up. Ne? Und normalerweise mag ich das überhaupt nicht. Ja? Das ist so dieses von der hohen Zeigefinger, ich müsste wachsen werden. Aber von Tommy kann es nehmen, ich verstehe es. Ja, stimmt, ja. We have to grow up. We have to freaking grow up. Ja. Möglichst schnell. Stefan, deine Leitung rauscht furchtbar. Aber hast du noch eine Frage oder Anmerkung oder sonst was?
Nee, das war's eigentlich.
Okay, ja, danke für den Anruf.
Alles klar.
Okay.
Schönen Abend noch. Tschüss.
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 Auf was ich jetzt noch zu sprechen kommen wollte, eben, ist eben diese Top-Down, Bottom-Up. Ich habe das angesprochen, weil er beschreibt ja auch sehr genau, wie diese virtuelle Realität jetzt funktioniert. Auf das würde ich noch gerne ein bisschen eingehen, weil davon leitet er ja dann auch, es ist jetzt auch schon angekommen, im Chat die Frage gestellt worden, und zwar, wie erklärst du dann, dass man durch nachträgliche Beobachtung Ereignisse aus der Vergangenheit rekonstruieren kann, Tarek? Also ich kann da gar nichts erklären, aber ich nehme an...
Du hast die Frage mit dem Gut und Böse übersprungen, glaube ich.
Ah, richtig, die haben wir auch noch. Gut, dann beantwortet man die noch, genau, sehr gut, ja, richtig. Und dann kommen wir auf, wie wird Physical Materiality berechnet, konstruiert, Delayed Quantum Choice, Eraser, Doppelspaltexperiment und so weiter. Aber bleiben wir vorerst jetzt noch bei der vorigen sehr interessanten Frage. Wer unterscheidet, also man lockt sich aus, kommt dann in diese Zwischenwelt, und wer entscheidet dann, was jetzt da gut und böse ist? Ne?
Genau. Also gut und böse, das ist eben auch was du für dich im Alltag feststellen kannst. Wie wird das bewertet? Man würde ja sagen, okay, ein Gut und ein Böse, das ist subjektiv, so, das ist, hängt vom Betrachter ab. Aber Tom sagt, gut im Sinne des großen Ganzen ist immer das, was zu einer geringeren Entropie führt. Ja? Du könntest zum Beispiel nicht sagen, es ist schlecht, jemanden umzubringen, pauschal. Ja, natürlich ist es schlecht, jemanden umzubringen. Wenn jetzt aber irgendwie, er gibt immer dieses Beispiel, wenn irgendwie da Leute dein Dorf überfallen und du siehst, die gehen zum einen Zelt und bringen die Leute um, kommen zum nächsten Zelt, bringen die Leute um, gehen zum nächsten Zelt, so, und dann ist halt dein Zelt an der Reihe, so, und du hast jetzt die Wahl, ich halt noch die andere Backe hin und lass mich auch umbringen, oder ich bringe ihn um Schlimmeres zu verhindern, um damit, ne, diese Erhöhung der Entropie praktisch Einhalt zu gebieten, dann ist das in diesem Fall die bessere Option. Ja? Ich will jetzt nicht gleich zum Mord- und Totschlagbeispiel eigentlich kommen, aber das ist jetzt ein extremes Beispiel natürlich, aber daran ist das vielleicht zu verstehen so. Ja. Also du kannst nicht pauschal sagen, etwas ist gut, es ist schlecht, es ist in der Situation abhängig davon, und aber dann gibt es auch nur ein Gut und Schlecht. Ein Gut und ein Schlecht. Entweder ist das gut oder das ist schlecht. Ja. Und das liegt dann nicht im Auge des Betrachters, sondern das ist das, was für das Gesamtsystem dazu führt, dass die Entropie erhöht wird, ist schlecht. Ja. Oder ist böse, wenn du so willst. Und so wird das auch beurteilt. So muss es dann beurteilt werden.
Im Prinzip sagt er, alles, was Entropie erhöht, ist schlecht. Ne? Und alles, was Entropie, aus seiner Sicht. Basim, mit der folgenden Antwort da überhaupt nicht glücklich. Die Leute kapieren nicht, dass wir verarscht werden von den Kabale. Tarek hat mich missverstanden. Ich schiebe nicht alles auf die Kabale, aber sie regieren den Planeten. 3 Rufzeichen. Und ein anderer schreibt, so kann man sich auch aus der Affäre reden. Was für Deppen. Keine Ahnung, vielleicht meint er uns. Ja. Okay, aber was die Gegenfrage wäre dann, okay, und was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt? Tun wir jetzt die Kabale ausforschen und sie dann töten? Viel Spaß. Das wird schwierig. Ja. Die sind gut ausgestattet. Ja? Also, wie machen wir das? Was machen wir jetzt aus dieser Erkenntnis, dass wir von den bösen Kabale regiert werden, die uns verarschen und uns nicht hochkommen lassen? Wie kommen wir aus der Kabale? Nummer raus? Ne? Ja, Was Sinkabal,
sind oder? Das einfach, ist das jetzt, ich weiß ja nicht, was der Kollege da meint, wenn er einfach die herrschenden Strukturen damit meint oder die Menschen, die dort herrschen, da gibt Tom immer das Beispiel so, es ist jetzt egal, du kannst nicht die Schuld irgendwie auf Politiker schieben oder Leute, die in oberen Etagen sitzen. Ja, das Ding ist einfach, diese Gesamtbewusstseinsqualität, die wir hier haben als Menschheit, diese Leute, die in diesen politischen Ämtern sind und so weiter, die spiegeln einfach die durchschnittliche Qualität von uns allen wider. Ja, und wenn du den nächsten Menschen, wenn du den da oben umbringst und setzt da den nächsten Menschen an dieselbe Position mit derselben Macht, dann wird der sehr wahrscheinlich ganz genauso handeln. Ja, ja. Über kurz oder lang.
Wobei das diese Kabale, das sind jetzt, also die meinen da jetzt nicht irgendwelche Politiker. Also ja. Klar, Politiker sind alle korrupt und so weiter, weil wir alle korrupt sind, weil die spiegeln unser Bild wider. Ja. Die Kabale, da meint er, ich weiß jetzt auch nicht genau, was man, also da gibt's viel Spekulation, ja. Also es geht dann das bis zu halt irgendwelchen ETs, die, oder. Das wird schwierig, ja. Es ist sehr spekulativ, aber es ist halt die Annahme, dass da wirklich noch ein paar Ebenen über denen sind, die wir sichtbar als unsere Herrscher sehen und die dann halt herrschen. Ja, und das geht auch sehr viel in religiöse Vorstellungen. Im Endeffekt ist das der Luzifer, ja, der herrscht die Welt. Also das endet immer dort. Ja, die Kabale sind im Endeffekt immer irgendwelche luziferischen Kräfte. Und ja, okay, ich, wenn jemand sich auf das fixieren möchte und dann soll er das tun. Vielleicht hilft es ja, ja. Aber bis jetzt hat es nichts geholfen und das tun wir jetzt schon seit tausenden Jahren. Und ich glaube eben auch, dass selbst auf diesen Ebenen, so sie existieren und wie auch immer sie existieren mögen, ich habe keine Ahnung, auch nur reflektiert wird, was wir sind. Ja. Und wenn wir uns das, also wenn wir uns ändern würden von heute auf morgen, und zwar als Kollektiv, was nicht einfach so passieren wird, ja, also 2012, it's not gonna happen. Es wird nicht so passieren, aber wenn wir uns ändern würden, dann müssten sich die auch ändern, ganz einfach, ja. Das ist ein Spiel, das geht in beide Richtungen und jetzt kann man immer nur die eine Richtung sehen und ja, die, aber die, aber die, aber die. Oder man kann immer nur sehen, ja, ich und nur ich und ich bin so arm und hilflos. Oder man kann einfach sagen, naja, eigentlich, ja, es ist zwar hart und schwierig, aber wir können, und das meint dann Tom Campbell mit erwachsen werden. Ne? Das ist genau das. Genau. Und das ist halt wirklich, okay, ich kann verstehen, das kann einen schon ziemlich ärgern. Und dann sagt man halt, ja, sind alles Deppen, kann er ruhig sagen, ja, wir sind ja Deppen, ne? Wir sind alle noch Deppen, sonst wären wir nicht da. Ne?
Absolut.
So ist es, ja, wir sind alle Deppen. Hast du recht, aber wie kommen wir raus, ne? Wie werden wir gescheiter? Das ist eigentlich so die Frage, die wir uns da alle stellen, und
ja, bei der Tom man kommt auf jeden Fall nicht raus, indem man die Verantwortung abgibt und indem man sagt, das ist nicht, alles ja. nicht änderbar.
Ja, also ja. Das ist eben nicht erwachsen zu sein. Kinder müssen die Verantwortung abgeben. Ne? Erwachsene können sie nicht mehr abgeben, ne? Müssen die Verantwortung übernehmen für ihr Handeln, für ihr Tun. Und das ist halt die Metapher für unser individualisiertes Bewusstsein, ne? Das dann halt über viele solche Leben, vielleicht ist es so, ja, vielleicht kann man sich das ja Modell, das sind alles nur Modelle, ja, ich werde es noch oft sagen, aber so kann man sich das vielleicht vorstellen und so wächst das dann oder schrumpft auch, also man kann sich ja zurückentwickeln, ne?
Ja.
Also wenn man dann, wenn man irgendwie auf was hängen bleibt, auf irgendeinem völlig verschrobenen Glaubenssatz, wo man irgendwas wörtlich nimmt, das gar nicht existiert, dann schreibt da jemand, lass doch die Chemiker eine Pille entwickeln, womit man sofort in die höhere Welt eintreten kann, damit jeder Mensch seine Ausbildung dort antreten kann. Na, du brauchst keine... lieber Hörer oder liebe Hörerin, das brauchst du nicht. Die Pille ist schon erfunden worden. Es ist, man muss ein bisschen üben, ein bisschen trainieren. Es gibt so Hilfsmittel wie Holotropes, also dieses Holosync oder Hemisync oder was auch immer, oder eben Mantras, aber chemisch, oh, da sind wir wieder beim DMT, ja, das mag sicher irgendwelche Dinge auslösen, aber lernen tut man, also Tom Campbell geht auch auf das ein, also bei irgendeinem Vortrag sagt er, ja, ist schon okay, also diese Chemie kann, noch, wenn jemand so überhaupt nicht glaubt, dass es erweiterte Wirklichkeit gibt, ja, ja, dann schluckt er DMT und kommt drauf, ups, also da war nicht, wenn er ehrlich ist, wenn er nicht ehrlich ist, hilft es sowieso gar nichts, aber zu sich selbst, ja, wenn er sich selbst weiterhin in diesem, in dieser Illusion hält, dass das alles, dass nur das, was er angreifen kann, real ist, okay. Aber wenn er ehrlich ist, dann wird er drauf kommen mit DMT, okay, also da ist irgendwie jetzt was passiert, das, ich habe es noch nie genommen, aber so stelle ich mir das dann halt vor. Und dann fängt er vielleicht an zu meditieren oder fängt an mit anderen Bewusstseinstechniken zu experimentieren, um diese erweiterte Realität zu erfahren. Und genau um das geht's, Campbell. Also er sagt, glaubt's mir ja nichts. Das hilft euch gar nichts. Das ist nur eine Anregung. Also die Sendung heute ist nur eine Anregung. Man kann ja sagen, ist alles Blödsinn und die Kabale lassen das eh nicht zu und ausschalten. Ja, okay. Dann.
Genau. Das ist der freie Wille, das steht jedem frei. Ne? Genau. Und noch was, um was dazu zu sagen, nochmal eben, die Ausbildung, dafür brauchst du auch nicht in irgendwelche außerkörperlichen Zustände, Bewusstseinszustände eintreten. Die Ausbildung findet hier statt. So. Ja. Er sagt, du musst weder irgendwelche paranormalen Fähigkeiten erlernen, das ist alles möglich, ja, aber das ist nicht wichtig für den Lernprozess. Der Lernprozess findet hier statt. Hier hast du Leute, mit denen du interagierst, hier hast du deine Frau, mit der du dich streitest und deine Kinder und deine Mutter und dein Vater und es geht nicht darum, was passiert, sondern es geht darum, wie handelst du das? Wie gehst du damit möglichst positiv um? Und diese Situation, die hast du zuhauf, jeden Tag, den ganzen Tag. So.
Ja,
das ist leicht, ist immer sehr leicht gesagt so und ich will auch nicht, dass irgendjemand denkt, ich wäre ein sonderlich entwickelter Mensch. Das bin ich absolut nicht. Nein. Ich gebe das nur wieder, wie Tom das sagt, so, und das ist auch immer leicht dahergesagt. Das ist einfach harte Arbeit auch, sich ständig bewusst zu sein über sich selbst, wie handelt man, aus was für einer Absicht heraus handle ich wirklich? Handle ich wirklich, weil ich dem was Gutes tun will, oder handle ich eigentlich nur, um mich damit besser zu fühlen oder so, ne? Das sind immer so, ja, das ist sehr vielschichtig.
So ist es. Ja, also der Hörer lässt sich da jetzt überhaupt nicht überzeugen, immer nur Lügen, es reicht. Ja, okay, ich weiß nicht, welche Lügen. Eben nicht, also nur eins, also es geht darum, diese erweiterten Wirklichkeiten selbst zu erfahren. Also auch du machst es ja, ne? Also soweit ich weiß, du meditierst und so weiter und du bist ja auch irgendwie, ne, auf diesem Weg.
Ich versuch's.
Ja, aber muss man natürlich nicht, ne? Also wie gesagt, und wenn halt wenn jemand sagt, na, wir werden beherrscht und wir kommen da, ich weiß nicht, was die Lösung wäre. Das würde mir jetzt, also das kann man glaube ich sagen, er nennt sich auch nö. Ihr betreibt Gehirnwäsche, während die meisten ums Überleben kämpfen, ihr Honks. Also, na okay, da steige ich jetzt aus. Sorry. Na, da ist kein Gehirnwäsche. Ja, vielleicht ist es Gehirnwäsche, aber Gehirnwäsche in einer meiner Meinung nach positive Richtung. Aber okay. Was soll's? Also, manche wollen das halt auch nicht. Ne? Aber ich glaube, da ist die Abwehrreaktion auch, weil man Angst davor hat. Ne? Das beschreibt Tom ja auch sehr eindeutig, also die Angst, die uns davor abhält, auch uns selbst zu sehen, wie wir wirklich sind. Ne? Auch unsere, ja, auch unsere Schwächen zu sehen.
Kann man nicht sagen, zu erkennen, dass man
Das ist jetzt alles nur, wenn man das auf die eigenen Schwächen dann, ja, das ist wieder nur eine Taktik, wieder nur eine Gehirnwäsche, dass man, wie man klein gehalten wird. Ja, das finde ich überhaupt nicht. Also nur so wächst man. Ja? Und dann irgendwann, wenn man diesen Weg konsequent beschreitet, glaube ich, funktionieren diese ganzen Gehirnwäsche und Steuerungsmaßnahmen nicht mehr. Aber das, da muss man eben auf den Weg gehen. Aber das ist ein bisschen ein Catch-22, in dem, glaube ich, sehr viele sind. Also ich glaube, die Kommentare, die da teilweise von dem Hörer kommen, sind, ja, habe die Naivitätsbrille abgelegt, jetzt wo ich erkenne, wie die Musik spielt. Puh, okay, wow, er hat es erkannt. Wie offenbar nicht. Oder vielleicht doch. Aber ist egal, das sind Fragen, die werden wir da heute nicht mehr sowieso nicht klären können, auch gar nicht wollen. Also das ist ja jedem freigestellt, wie er da dann weitermachen will. Zurück jetzt zur My Big Toe, also zu Tom Campbells Big Toe, die, wie gesagt, nur eine Anregung dafür ist, dass man seine eigene Theorie von allem entwickelt. Und dann irgendwo am Ende konvergieren die sowieso alle. Also es soll sogar jeder von seinem eigenen individuellen Ausgangspunkt losmarschieren, aber Hauptsache man marschiert eben los. Und dann treffen wir uns alle irgendwo eigentlich. Ne? Ja. Und wie funktioniert denn jetzt diese virtuelle Realität? Das beschreibt er ja auch sehr genau und da kommt ja jetzt auch dann dieses Delayed Choice Quantum Eraser Experiment ins Spiel.
Ja, er sagt, es ist eine wahrscheinlichkeitstheoretische Realität, wie du ja auch schon gesagt hast. Das heißt, du kannst es dir genauso vorstellen wie jemand, der an einem Rechner sitzt und ein Spiel spielt. Derjenige ist das Bewusstsein, der hat seinen Computer neben sich. Was du auf dem Bildschirm siehst, das sind Informationen, die du als Realität interpretierst. Es sind ja nichts weiter als bunte Pixel, wenn du so willst. Aber du interpretierst das in diesem Moment als deine Realität. So. Und wenn alles, was du nicht wahrnimmst, das wird auch nicht dargestellt. Also es ist nicht so, dass es diese Realität hier in vollem Umfang so gibt und die ständig präsent ist und da jemand hingeht oder auch nicht, sondern es wird immer nur das berechnet und das dargestellt, was ein Bewusstsein abfragt. Wenn ein Bewusstsein eine Messung vornimmt, sprich ich gucke jetzt nach hinten, dann wird das dargestellt, was hinter mir ist. So, gucke ich da nicht mehr hin. Ist dieser Bereich auch nicht, der wird nicht berechnet. Der ist nicht da, wenn du so willst. Der andere Bereich ist auch nicht da. Du kriegst einfach eine Information, die du als diese Wirklichkeit interpretierst. Ja? War das annähernd nachvollziehbar?
Ja, immer dann, wenn quasi jemand draufschaut, dann wird aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung eine Möglichkeit gezogen. Wenn die dann mal gezogen wurde und jemand das gesehen hat, dann wird das gespeichert und der Nächste sieht dann wieder dasselbe. Also genau. So ist diese Simulation. Die greift dann zu, also wenn jemand in ein Stück Wald geht, wo noch nie jemand zuvor war, noch kein Bewusstsein, also da kann man jetzt wirklich drüber streiten, welche Tiere oder Tiere allgemein haben auch ein Bewusstsein, also gibt es dann quasi kein so ein Stück Wald. Aber wenn es das gäbe, ja, und du gehst zum ersten Mal hin, ja, und jetzt, gut, Bäume sind vielleicht auch bewusst, aber egal, es geht jetzt um das Beispiel. Zack, dann siehst du einen Wald, so wie er eben wahrscheinlich ist, ja. Vielleicht siehst du ein paar unwahrscheinliche Pflanzen, das ist halt so, ne, wenn ich aus einem Hut Dinge ziehe, dann ziehe ich halt manchmal auch sehr seltene Dinge. Ja, aber das meistens werden es halt Buchen, Föhren, Fichten, was weiß ich, was halt, wenn man jetzt in Europa in den Wald geht. Ja. Und in dem Moment, wo dann der zum ersten Mal diesen Wald betritt, wird der eben generiert für ihn, ja, dieser Wald. Ein realistischer Wald. Das muss alles immer realistisch sein. Ne? Und wenn der Nächste wieder denselben Weg durchgeht, ist halt dann die Frage, wenn der Erste da Bilder gemacht hat oder sich ganz bestimmte Dinge gemerkt hat, dann sieht der Zweite dasselbe, dann wird das quasi in der Datenbank abgelegt. Aber wenn es quasi niemand merkt, dann sieht der Nächste halt wieder einen ganz anderen Wald, aber wieder mit derselben Wahrscheinlichkeitsverteilung, aus derselben Verteilung generiert. Das heißt, der schaut sehr ähnlich aus. Ne? So kann man das, glaube ich. Ja.
So kannst du das sagen. Es ist halt generell so, wenn eine Information in dieser Wirklichkeit ist, ja, als Messung, jemand guckt sich was an, misst das oder nimmt auch ein Foto davon an, dann muss das auch konsistent bleiben. Ja, also auch der Nächste, der dann dieses Stück ansieht, wird dasselbe sehen wie du. Wenn du, wie du schon gesagt hast, einen Bereich betrittst, den nie zuvor ein Mensch gesehen hat, dann nimmt das Bewusstseinssystem einfach, greift sich eine Möglichkeit aus der Wahrscheinlichkeitsverteilung, zieht die und die siehst du dann.
Ja, und da muss man natürlich jetzt, also wie gesagt, die heutige Sendung sehe ich ein bisschen als Einführung und ich würde dann gern eigentlich mit Tom Campbell dann eine weitere Sendung machen, wo wir speziell über diese Dinge sprechen. Die wird dann halt auf Englisch sein und daher Schauen wir mal, wie wir das machen. Vielleicht tue ich mir sogar und übersetzt das. Aber jemand fragt den Gast, was stimmt? Wenn das stimmt, müssten die Sterne früher einfach Löcher im Himmelsdach gewesen sein, weil die Vorstellungskraft der Frühmenschen so war. Wieso? Ne? Ich meine, die Sterne waren immer genau dasselbe. Das waren halt einfach, ja, die Sterne existieren aus dieser Entfernung, aus der wir sie sehen, rendert sie die Realität nur als diese Lichtpunkte, die ja halt ein bisschen flackern. Dahinter steht natürlich ein riesiges physikalisches Modell eines Sterns, ja, also, aber erst wenn wir dorthin fliegen, werden dann die Details dieses Sterns sichtbar gemacht. Aber er ist immer genau, ne, also spring bitte rein, wenn du findest, dass er einen Blödsinn redet. Aber der Stern ist einfach der Stern. Das ist einfach ein, der hat gewisse Regeln, also nach denen er funktioniert, ein gewisses Ruleset. Und je nachdem, von wo aus, wann und wie ich ihn betrachte, wird ein Bild generiert, das aufgrund dieses Rulesets jetzt so sein muss. Natürlich immer mit der Möglichkeit von einer, also die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der quantenmechanischen Effekte spielen natürlich immer eine Rolle, ja, also das, und die kann man ja übrigens dann auch beeinflussen, auf das sollte man dann auch noch zu sprechen kommen als nächstes, wie wir nämlich dann, also wie diese paranormalen Phänomene und so weiter reinspielen, aber im Endeffekt, die Sterne waren immer die Sterne und die Menschen haben halt verschiedene Modelle drüber gebildet, was die Sterne jetzt genau sind, ja. Aber Tom sagt halt, ja, das ist, sie existieren nicht wirklich, es ist eine Simulation. Ne?
Genau, dieses Universum hat sich ja entwickelt, so durch den Urknall. Und wenn, ob du jetzt als Steinzeitmensch dir denkst, dass das Löcher im Himmel sind oder sonst was, das hat ja keinen Einfluss darauf, was das wirklich ist. Weil ich meine, vielleicht hat der,
ja, es ist, was es der ist.
Hörer das so gemeint.
Ja. Er meint, dass dann die Vorstellung desjenigen, wie das funktioniert, automatisch das Ruleset, also die Regeln dieser virtuellen Realität beeinflussen. Na. Die virtuelle Realität ist irgendwann gestartet worden, hat sich bis zu diesem jetzigen Punkt entwickelt, wo eben sie interessant und komplex genug ist, dass eben individualisierte Bewusstseinseinheiten in sich einloggen. Das sind alles Metaphern. Nie vergessen. Ja, das ist nicht die Wirklichkeit, das ist das Modell. Aber anders kann man es uns halt überhaupt nicht vorstellen. Oder an sich gibt es auch andere Möglichkeiten, das zu beschreiben. Aber das ist halt jetzt die, über die wir heute reden. Und sobald es interessant genug war, hat man sich da eben eingeklinkt und ist jetzt da und nimmt diese Welt wahr, so wie sie eben nach dieser evolutionären Entwicklung sein müsste. Ne? Aber wie dann konkret irgendein Blatt aussieht oder wenn ich da jetzt in die Erde reingrab, wie es dann dort aussieht, das sind dann letztlich Wahrscheinlichkeitsverteilungen oder beeinflusst durch Dinge, die vorher schon in der Datenbank abgespeichert waren, also dann so eine Kombination draus. Das ist schwierig zu erklären, merke ich gerade. Ne? Probierst du vielleicht noch einmal.
Das kann ich auch nicht viel besser erklären. Wie schon gesagt, das sind Wahrscheinlichkeitsverteilungen, wenn du, wie du dieses Beispiel gegeben hast, in der Erde gräbst und da kann man jetzt auch wieder drüber streiten, ist das Tier, der Regenwurm, bewusst oder nicht, oder wie agiert der, dann zieht diese Realität einfach seine Karte, was ist am wahrscheinlichsten, wie das da aussieht. Also es wurde ja, ne, wenn du 1 Million Mal durchspielst, wie fliegt ein Ball, wenn ich ihn werfe, so, dann hast du irgendwie deine 1 Million Wahrscheinlichkeitsverteilung und so kann man sich das vielleicht vorstellen. Und daraus wird dann die wahrscheinlichste, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit gezogen, ja? Wie etwas passiert oder wo etwas auftritt, weil es einfacher ist zum Berechnen, weil es ansonsten müsste man jedes Atom oder noch die kleinsten Teilchen, es gibt ja wer weiß was für Teilchen vielleicht, die wir jetzt noch nicht kennen, man kann ja immer nur so
weit gucken. Man findet ständig neu, ja klar.
Wie die Technik ist. Und die müssten ja alle berechnet werden, das ist super komplex, zu komplex, für jeden Rechner. Selbst simpelste ergibt immer so dieses Beispiel von so einer alten Kanone, eine Kanonenkugel, wo du Pulver hinten reinstopfst und die dann anzündest, die Lunte und dann schießt diese Kugel daraus. Allein so diese Flugbahn zu berechnen, das ist unfassbar komplex.
Bottom-up ist es extrem komplex, top-down ist es einfach nur, die Kanonen entsprechen einer Wahrscheinlichkeitsverteilung und wo der Kugel dann hinfliegt, ist ebenfalls eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und man zieht dann einfach eine und flupp, genau. Die Kugel fliegt dorthin. Und es wird dann niemand sagen, wenn die Kugel einen halben Meter weiter links oder rechts ist, hey, das war jetzt gemogelt oder so, ja, das beschreibt Arik schön, weil, what the frack, ist halt jetzt daher geflogen. Ja? Nur wenn sie jetzt nach 180 Grad nach hinten fliegen würde, okay, das wäre dann irgendwie, dann würden alle sagen, hups, was ist da jetzt passiert? Und jetzt komme ich eben noch zu dem Punkt, den ich auf jeden Fall heute noch besprechen möchte. Wir sprechen jetzt schon 2 Stunden übrigens, die Zeit vergeht. Er sagt eben, eine Theorie von allem ist nur dann brauchbar, wenn sie wirklich alles erklärt. Ja, sonst ist es keine Theorie von allem, eine große Theorie von allem. Und da kann man sich jetzt natürlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag streiten, das tue ich auf dieser Sendung nicht mehr. Es gibt Pierce Lab zum Beispiel, hat eindeutig herausgefunden und auch belegt, statistisch, dass der Geist Einfluss auf die Materie hat.
Genau.
Jetzt bei Pierce nur in sehr kleinen Rahmen. Ich hatte da jetzt einige Sendungen mit Kai Mügge und Carsten Dresbach, da ging es um spiritistische Sitzungen, auch das verneint Tom überhaupt nicht, solange das nur ein paar sehen, ist das ja okay. Ja. Da gibt es dann quasi man kann das dann alles nur abstreiten, ja. Also auch dieses Gesamtbewusstsein kann man sagen, das ist ja das Lustige, was da die ganze Zeit passiert. Ne? Diese Dinge haben alle immer plausible deniability. Ja? Also man kann sie, es ist plausibel zu sagen, nein, das war alles gar nicht. Ja? Auch wenn das Nobelpreisträger mit Stein und Bein beschwören sollen, das habe ich gesehen. Ja? Oder eben Carsten Dresbach, Kai Mügge und die Leute, die dann in diesen Seancen sitzen. Ja? Mhm. Also kenne ich eben welche, die dann auch da drin gesessen sind, Bernhard Reicher zum Beispiel, die mir das bestätigen. Ja? Aber auch diese Dinge, die eben offenbar passieren, viel seltener und auch nur bei ganz bestimmten Menschen, die das dann irgendwie kanalisieren, sagen wir mal so. Auch diese Dinge will Tom Campbell in seiner Big Theory of Everything erklären. Und auch nur, wenn diese Dinge erklärt werden, interessiert es mich ganz ehrlich gesagt. Ja, also selektiv sich die Dinge aussuchen, die man jetzt erklärt und die, die man in seiner Theorie jetzt gerade nicht erklären kann, wegzulassen. Okay, schön, kann man machen, mich interessiert es nicht. Also Tom Campbell sagt, nein, alles, was irgendwo bestätigt ist und gemessen wurde, und er hat ja selbst unglaubliche Dinge erlebt, ja, also durch diese Versuche beschrieben, wo er versucht, diese Bewusstseinsreisen zu objektivieren und das auch geschafft hat, offenbar. Kann man auch sagen, nein, ist nicht passiert, die lügen. Ja, okay. Kann man glauben, von mir aus. Aber was, wenn nicht? Und was, wenn nicht, dann braucht man doch eine Theorie, die das erklärt und sie erklärt das, aber gebe ich wieder zurück an dich, wie werden diese Dinge erklärt? Ja, wie werden diese extrem unwahrscheinlichen Dinge dann erklärt? Ja, wie beeinflusst das das Bewusstsein und so weiter?
Ja, also ich kann jetzt mal, pick mir jetzt, weil es gibt ja zig Beispiele, also ich pick mir jetzt mal einmal das Beispiel Heilung. Ja? Oder ist dir das nicht abstrakt genug?
Ja, bitte.
Okay. So, wenn jemand krank ist, dann funktioniert das nach genau denselben Prinzipien, nach Wahrscheinlichkeitsverteilung, ja.
Sogar sehr gutes Beispiel, ne? Also Heilung ist es ja auch tausendfach nachgewiesen, ne? Ja.
Genau. Wenn du jetzt 10 Jahre geraucht hast, dann hast du eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du Lungenkrebs kriegst, sage ich jetzt mal, ja. Und besonders bei Gesundheit da gibt's ja zig Faktoren, die darauf Einfluss haben. Und das ist auch so ein Ding, je größer die Ungewissheit ist in einer Sache, desto einfacher ist es, die zu manipulieren, sage ich jetzt mal, ja, die zu verändern. Und gerade bei Gesundheitsaspekten, da gibt es ja immer tausend Einflüsse, ja. Wenn du jetzt eine Erkältung hast, die kann nach einem Tag weg sein, die kann nach zwei Wochen weg sein. Das kommt drauf an, wie du dich ernährst, das kommt drauf an, ob du heute noch Zug kriegst am Fenster oder sonst was, ja. Heißt, auch das funktioniert alles nach bestimmten Wahrscheinlichkeiten, ja. Und da wir alle Bewusstsein sind, können wir auch aufeinander, wenn du so willst, zugreifen. Ja, alles Bewusstsein ist miteinander vernetzt. Alles. Und wenn ich jemanden heilen möchte, ja, dann muss ich versuchen, mit einem möglichst klaren Bewusstsein, ja, das möglichst nicht von Störgeräuschen umgeben ist, da auch wieder Stichwort Meditation, weil damit übt man das ja, einen klaren, ruhigen Geist zu haben. Er sagt immer, dieses Point Consciousness erreichen, ne? Wenn man nur noch ein Punktbewusstsein sozusagen ist, ohne Sinneseindrücke. So, dann ist das am leichtesten zu realisieren. Dann kannst du gezielt darauf zugehen und sagen, und dann kannst du wieder ein Werkzeug benutzen, was hast du ja vorhin auch schon angesprochen, das sind alles nur Werkzeuge, ja, also es kommt nicht darauf an, dass du jemanden mit den Händen berührst, das sind alles nur Werkzeuge. Es geht darum, im Kern geht es darum, was deine Absicht tut. Du musst eine klare, fokussierte Absicht haben, dieses Individuum zu heilen oder diese Krankheit zu heilen oder zu verbessern.
Der Wille, ja. Also ganz, ganz zentral und auch nicht überraschend. Ja? Der Wille ist ganz wichtig für all diese Dinge.
Genau. Der Wille, die klare Absicht, klare, fokussierte Absicht, ohne große Störgeräusche. Wenn ich jetzt da sitze und sage, ich will jetzt von meinem Kumpel die Erkältung heilen und denk dabei, wie geil das PlayStation-Spiel vorhin war und was ich morgen einkaufe, so, dann hat das wenig Effekt. Ja? Wenn ich das aber, wenn ich mich hinsetze, möglichst in so einen Meditationszustand vielleicht gehe, anfänglich, und mich darauf fokussiere, 10 Minuten, so, und da kann ich mir ein Werkzeug einfach, was ich möchte, nehmen. Ne? Ich kann zum Beispiel eine Kugel aus Licht mir visualisieren oder sonst was. Es spielt keine Rolle. Das sind alles nur Werkzeuge, um deine Absicht zu fokussieren, damit du nicht mit den Gedanken abschweifst. Ja? Und fokussiere mich dann drauf und 10 Minuten lang. Und damit verändere ich diese Wahrscheinlichkeit, dass diese Erkältung bleibt. So, ich sage, ich möchte, dass diese Erkältung weggeht. So, und dann wird die Wahrscheinlichkeit auch geringer, ja, dass die einen längeren Zeitraum bleibt. Und je öfter du das tust oder je mehr Leute das auch tun, desto mehr Einfluss, desto mehr Effekt hat das auch. Also das bündelt sich. Wenn sich jetzt 10 Leute hinsetzen und sagen, ich möchte den und den heilen, dann ist das effektiver, als wenn das nur einer macht. Oder wenn du es 10-mal am Tag machst, ist es effektiver, als wenn du es nur einmal machst. Und wenn du es die ganze, er sagt immer am besten, du machst es irgendwie jetzt in diesem Heilungsbeispiel irgendwie vielleicht ein paar Mal am Tag, 5 Minuten, 10 Minuten, und hast es aber die ganze Zeit im Hinterkopf. Ja? So, dann ist es am effektivsten, wenn auch ständig diese Absicht darauf einwirkt. Ja? Absicht ist das Kernelement, was im Bewusstsein, was zu Veränderung führt. Genauso im außerkörperlichen Zustand, da reicht deine Absicht aus, dich an irgendeinen Ort zu katapultieren, sag ich jetzt mal, und dann passiert das. Ja? Dann bist du mit mal da. Das ist einfach deine Absicht. So. Und das gilt es, was du lernen musst, zu kontrollieren.
So. Jemand schreibt jetzt im Chat, und wie schützt man sich gegen die ganzen Strahlen, Handymasten, WLAN, auch Tiere erkranken dran? Sind dann die Tiere schuld? Das ist eine interessante Frage, ne? Also,
wie man sich davor schützt, ja, ich habe mich damit jetzt nicht sonderlich auseinandergesetzt, auch nur so durch Hörensagen, dass sowas krank machen kann. Ich persönlich, da ist man jetzt wieder bei Wissen oder Nichtwissen. Ich kann da jetzt nichts zu sagen, weil ich gar nicht weiß, gravierend ist denn dieser Einfluss überhaupt, ja? Und natürlich, wenn ein Tier hat, ja. Dann hat das auch auf Tiere Einfluss und die können sich natürlich nicht davor schützen. So, und theoretisch könntest du die Wahrscheinlichkeit verringern, von irgendeiner Strahlung krank zu werden. Auf jeden Fall. So, ne? Wenn du da deine, wenn das deine Absicht ist und du deinen Fokus darauf lenkst, das ist keine Ahnung, der Mast, der vor deinem Haus steht, der macht dich krank durch die Strahlen, wenn es jetzt wirklich so ist, dann wirst du, wenn du damit arbeitest und dir das jeden Tag vornimmst, dass diese Strahlen, keine Ahnung, kannst dir ein Schutzschild ausdenken oder sonst was und den immer um dich visualisierst, dann verringerst du damit die Wahrscheinlichkeit, daran wirklich zu erkranken.
Ja. Genauso arbeitet Nicola Wohlgemuth übrigens. Das sind alles Visualisierungen von Dingen und Tools, die man sich halt baut. Sehr interessant. Also ist natürlich so, wenn jetzt quasi im Ruleset, also im Regelwerk, der unserer Realität drinnen ist, dass man bei der Exposition zu ganz bestimmten elektromagnetischen Frequenzen, dass man daran dann eben erkrankt. Dafür gibt es schon starke Indizien und da gibt es also auch schon Ärzte in Deutschland, die warnen und überall. Also und in Schweden sagen sie überhaupt, das sollte nicht nur möglicherweise karzinogen, sondern also ja.
Ich sage ja auch nicht, dass es nicht so ist.
Habe ich dir nicht unterstellt, überhaupt nicht. Ich sage mal. und wenn also das Ruleset besteht, dann kann man aber dennoch immer noch, also die Kernaussage von dem Ganzen, was man jetzt dazu gesagt haben, ist ja eigentlich, wir verändern diese Dinge, indem wir die Wahrscheinlichkeiten verändern, nachdem bestimmte Dinge passieren. Ne? Man kann die Wahrscheinlichkeit in einem bestimmten Maß verändern, meistens so in diesem Maß, wo sowieso so quasi das natürliche Rauschen ist, da kann man dann ein bisschen in die eine oder andere Richtung, das kann eigentlich jeder. Und dann so die großen Dinge, wo dann irgendwelche Dinge sich manifestieren oder so, das braucht dann halt andere, entweder überhaupt andere Ebenen. Es gibt ja dann auch, also auch diese ganzen Entitäten, die jetzt, wo man sagt, nicht körperliche Entitäten, ob die jetzt gut oder böse sind, Engel oder Teufel, ja. Aber auch die haben ja Platz und sind ja auch irgendwo einordnenbar in dieser Simulationstheorie, das sie ja letztlich ist. Ne?
Ja.
Und die mögen da auch einwirken und die haben vielleicht viel eine größere Möglichkeit, wenn sie das dann dürfen, also er sagt, dass die dürfen eigentlich da gar nicht einwirken, sondern nur die, die wirklich auch da sind. Ne? Aber es gibt sicherlich jetzt Individuen und Entitäten, die eben ein größeres Potenzial haben, Wahrscheinlichkeiten zu verändern, das weit über das hinausgeht, das wir machen. Ich sage offensichtlich, weil es ja immer wieder diese paranormalen und so weiter Erscheinungen gibt. Ja, die kann man jetzt wegdiskutieren, aber interessiert mich nicht, weil wozu? Es ist halt da und ich will wissen, was es ist. Ja. Also, und es ist halt die Frage, ob man jetzt ein Glaubenssystem, das beschreibt auch sehr schön Tom Campbell, ob man ein Glaubenssystem, egal wie das jetzt aussieht, aufbaut, um sich besser zu fühlen, ne? Um Dinge, die man ihm nicht erklären kann, zu erklären, beziehungsweise Dinge, die man nicht erklären kann, einfach zu negieren. Das sind alles Glaubenssysteme und das kann man aufbauen und dann fühlt man sich besser, aber bringen dazu gar nichts. Außer, dass man vielleicht sie jetzt, ich meine, es bringt einem vielleicht jetzt unmittelbar was, also wenn jetzt jemand in Panik gerät, ist es wahrscheinlich ganz gut, wenn er ein Glaubenssystem jetzt aufbaut, dass das jetzt eh alles nicht so schlimm ist oder so. Also, es ist auch nicht gesagt, dass Glaubenssysteme nie helfen. Manchmal helfen sie, aber allalong helfen sie nicht. Sondern nur Wissen und das ist, da geht halt dann auch die Kontroverse los. Ne? Also wenn man von Wissen und Wahrheit vor allem spricht und Big Truth, von der Tom Campbell spricht, also diese Erkenntnisse, also diese Wahrheit, auf die dann alle Erkenntnisse hin konvergieren, dann kann man natürlich sagen, na, die gibt's gar nicht, die absolute Wahrheit, sondern, ja, ist dann halt auch wieder ein Glaubenssystem. Und das kann sich als sinnvoll herausstellen oder nicht, das ist die eine Sache und im Endeffekt dann eben als wahr oder nicht. Ja. Und Dinge, die sich als sinnvoll und nützlich herausstellen, stellen sich dann, so sagt Campbell, und das, dem kann ich nur zustimmen, auch irgendwann als wahr heraus und Dinge, die unnütz sind, als nicht wahr, beziehungsweise Entropie erhöhend. Um es ganz einfach runterzubrechen auf Begriffe eines Physikers. Na, aber okay, ja. Es ist, über Entropie könnte man jetzt natürlich auch wieder noch drei Takte diskutieren. Ne?
Ja.
Also alles über das ist klar, wir können dann nur irgendwo jetzt habe ich die Frage verloren. Da war eine recht gute Frage, aber die habe ich jetzt leider verloren. Ja. Naja, vielleicht finde ich sie noch einmal. Jetzt, gut, Das ist jetzt also, wie wir, also diese ganzen Phänomene erklären sich eben daraus, indem man seine Intention, sein Bewusstsein auf etwas richtet und dann verändern sich die Wahrscheinlichkeiten, mit denen das eintritt. Offenbar können wir auch auf das Ruleset einwirken, beziehungsweise das Ruleset in längeren Zeiträumen passt sich auf das an, was die Bewusstseinseinheiten wollen. Ist auch irgendwie klar, ich meine, wenn jetzt die Spieler von World of Warcraft alle wollen, dass die Charaktere 100 Meter hoch springen können, naja, dann wird man das vielleicht irgendwann einbauen. Ne? Und so ist es halt bei uns auch. Wenn wir alle wollen, dass halt wir irgendwelche Fähigkeiten bekommen, dann kriegen wir die halt irgendwann, wenn das erweiterte Bewusstsein findet, dass das uns hilft zu lernen. Ich glaube, das ist dann halt auch immer dieser Punkt. Das ist die Frage, können wir das dann auch überschreiben oder so?
Und ja, dann vielleicht, wenn es irgendwann von Nutzen für einen sein würde. Ich würde es jetzt nicht so unterschreiben, dass er sagt, dass das so einfach ist, einen Regelsatz mal eben zu ändern. Also das ist, glaube ich, eher marginal, was man
da macht. Ich sage nicht, dass es einfach ist.
Durch Entwicklung halt.
Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nicht sagen, dass es einfach ist. Sondern es ist möglich. Ja, es ist nicht gänzlich unmöglich, dass sich auch der Regelsatz an das
anpasst. Nee, der ist nicht in Stein gemeißelt. So.
Genau. Ja. Und all das, Dreh- und Angelpunkt, ist immer das Bewusstsein. Ne? Und jetzt nochmal auf dieses Bottom-up und Top-down. Bottom-up ist eben, Materie ist fundamental, die Teilchen und so weiter sind fundamental, die man sich dann wirklich so als Teilchen vorstellt. Ja, vielleicht irgendwo auch als Wellen, aber die sind Energie und das ist auch äquivalent der Masse. Also diese Welt ist fundamental und alles darauf baut auf, inklusive dem Bewusstsein. Und Tom Campbells Sicht, und die teile ich total, ist, Bewusstsein ist fundamental. Und alles andere entsteht, weil das Bewusstsein wahrnimmt, weil es lernen will, weil es sich entwickeln will.
Ja.
Jo. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen ans Ende. Und ich weiß nicht, ich glaube, gibt es da jetzt noch was, was du jetzt so, wenn man jetzt die Theorie mal vorstellen möchte und sie umschreiben. Also ich möchte jetzt noch ein bisschen Diskussion anfügen und vielleicht auch noch Leuten die Möglichkeit geben, vielleicht noch Fragen zu stellen und reinzuschreiben. Aber gibt es jetzt noch irgendwas, wo du jetzt sagst, das würde jetzt fehlen bei einer ganz, ganz grundlegenden Vorstellung dieser Big Toe von Tom Campbell?
Oh, ja.
Schwierig, ja.
Das, da fehlen viele Aspekte, da fehlen gerade viele persönliche Aspekte, die, und das Ding ist einfach, wenn man nur so wenig Zeit hat, dann ist das schwierig, das alles anzureißen. Mir würde auch gar nicht alles einfallen, das ist einfach, wie du schon sagst, es ist ein über 800-seitiges Buch. Also, was ich vielleicht den Leuten mit auf den Weg geben will, ist einfach, dass es für sie von persönlichem Nutzen ist, wenn die sich damit auseinandersetzen, dass man unheimlich viel sich selber persönlich daraus ziehen kann. Ja, das geht gar nicht so sehr darum, wie funktioniert diese Realität und die Physik da drin oder sonst was. Das geht, das wirklich Schöne an dieser Theorie ist wirklich dieses Zwischenmenschliche. Ja, was macht das mit dir? Wie kannst du dich verändern und wie verändert sich dein Leben damit zum Positiven? Und das ist das, wo wir alle hinkommen müssen. So. Und deshalb sind wir hier. Und das ist wirklich eine ganz schöne Message, die er mit diesem Buch auch rüberbringt, und er bringt die auf eine ganz einzigartige Art und Weise rüber. Und das lohnt sich wirklich, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich weiß, dass sich vieles hier, wie wahrscheinlich für Leute, die da auch noch gar nichts von gehört haben, wie der letzte Blödsinn anhört. Das ist mir völlig bewusst. Es ist aber einfach notwendig, viele logische Schritte auch zu überspringen, um so eine Zusammenfassung zu geben. Ja. Und das
wär's. Das Zwischenmenschliche, das du da ansprichst, ist ganz stark vertreten beim Ständig. Und das ist eigentlich das, was es dann so faszinierend macht, auch dieses Buch.
Ja.
Weil das erfasst dir dann wirklich mit deinem ganzen Wesen. Und deshalb ist es auch eine große Theorie von allem. Ja. Also das ist dann das, was ich, wenn ich jetzt irgendwelche Formeln von Burkhard Heim lese, das kommt da halt nicht wirklich. Und das, was dann bei bei Tom Campbell zwischen den Zeilen steht oder teilweise auch sehr explizit, ja, dass eben die einzige Möglichkeit, die Entropie zu senken, ist Liebe, ist Kooperation, ist Zusammenarbeit. Ne? Und daher ist es ganz klar, dass es um Liebe geht. Ne? Und das hebt es aber auf eine ganz andere Ebene trotzdem dann. Ja? Ja. Weil plötzlich ist es nicht nur irgendwas, was irgendwer sagt, und was irgendwie einleuchtend ist. Ja? Wenn es einem nicht eh schon eingeleuchtet hat. Aber vielleicht noch stärker einleuchtet ist. Es gibt ja viele Dinge, zum Beispiel, wenn man die Lectures anschaut und jetzt, wenn ich das Buch lese, die dann nochmal kommen und nochmal tiefer gehen. Also, und er spricht dann eben wirklich von dieser Wesensänderung. Ja. Es hat keinen Sinn, ja. Also am Anfang habe ich dieses Zitat genannt, you need to be wise to choose the belief system that can make you appear to be wise. Ja. Also es hilft gar nichts, wenn du da irgendwas anlernst und irgendwas einlernst, ja. Wenn du das nicht wirklich bist, dann wirst du verraten. Ja. Du wirst dich verraten. Und es werden dann die da jetzt halt weiter sind, und das ist jetzt keine Wertung, sondern die da halt einfach weiter sind, die werden das checken. Ja. Und wenn sie wirklich weit sind, werden sie dir nicht auslachen, sondern werden dir helfen. Ne. Oder wenn die behutsam darauf hinweisen, ja, aber schau jetzt dort und da. Ja. Und so, genau. Und das kommt so rüber bei ihm, und das ist unglaublich, also wirklich unglaublich. Das ist ganz, ganz groß. Das muss ich echt sagen. Also, fasziniert mich wie kaum was. So, jetzt schreibt jemand, bisher waren das ja nur Rhetorik, eine lange Liste von Einzelhypothesen zu einer Gesamtheit zusammengefasst. Ich verstehe nicht, in welchem Sinn das eine Theorie ist, also ein möglichst kleiner, einfacher Ansatz von Annahmen, aus denen Schlüsse folgen. Okay, versuchen wir es nochmal. Also die Annahmen, die er trifft, und dazu muss man dann aber wirklich sie eingehen, damit ihn beschäftigen, da haben wir halt jetzt nicht die Zeit. Das ist, Bewusstsein existiert und Evolution existiert. Und daraus baut er dann dieses ganze System auf, kommt eben zu dem Schluss, dass wir da offenbar in einer Art virtuellen Realität leben, dass es eine höhere Existenzebene gibt, weil er das dann alles in Einklang bringt mit verschiedenen paranormalen Phänomenen oder Phänomene, die auch er selbst erlebt hat, Bewusstseinsphänomene, so quasi mit diesen inneren und äußeren Welten, ne? Also mit der subjektiven und der objektiven Welt. Ja, wie würdest du das?
Ja, absolut. Das trifft das schon gut. Das ist, ja, ist, wie gesagt, es ist schwierig, wenn man das jetzt hört. Klar, es ist eine logische Herleitung, und die aber eben auch nicht auf reiner Theorie beruht, wie das bei den meisten Menschen ist, sondern die eben auf Erfahrung beruht, weil er eben diese ganzen Dinge selbst erforscht hat. Ja, und er hat sie wissenschaftlich erforscht. Er hat, wenn er in irgendeinem außerkörperlichen Zustand war, dann ist er 100-mal in dieselbe Situation gegangen und hat geguckt, wie verändert sich das, ne, seine Schlüsse zu ziehen.
Wie reagieren die Entitäten, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber die er da trifft, ne? Er unterscheidet dann auch zwischen Entitäten, die quasi non-playing Characters sind, also die das System quasi irgendwo bereitstellt, damit wir halt lernen können oder so, und Dinge, wo dann wirklich jemand dahinter steht, wo ein Bewusstsein dahinter steckt. Also auch das hat er gelernt zu unterscheiden. Und bei seinen Non-Playing-Characters habe ich halt wirklich an Man in Black denken müssen. Also wird sie wunderbar erklärt lassen damit. Ne? Und das ist eben so dieses Schöne an dieser Denke, die er da entwickelt, die aber mehr ist als eine Denke, und auf das möchte ich dann jetzt noch zu sprechen kommen. Ganz viele Dinge, immer wieder ging es mir so, er erklärt irgendwas, ein Konzept, das ich als Schlussfolgerung aus diesen beiden Grundannahmen, nur diese beiden, Bewusstsein existiert, Evolution existiert, die sich aus diesen herleiten lassen, ganz viele Dinge koppeln dann auf einmal an in irgendwelche bislang völlig absurd anmutenden Phänomene. Und man plötzlich denkt, okay, es könnte so sein. Und dann auf einmal gibt es Sinn. Ne? Also Cosmic Jokers, ja, werden plötzlich erklärt. Aber es ist eine physikalische Theorie. Und eine physikalische Theorie ist nur dann eine physikalische Theorie, wenn sie falsifizierbare Vorhersagen macht. Das heißt, ich behaupte irgendwas und sag, wenn du so und so tust, dann passiert das. Ja? Und dann kann jemand so und so tun. Das nennt man ein Experiment. Aber wenn das dann passiert, dann wurde deine Theorie nicht widerlegt. Sie wurde nicht bewiesen. Sie wurde nur nicht widerlegt. Ja? Mhm. Doppelte Verneinung, Mr. Trump. Ja. Und eine dieser Vorhersagen, die er gemacht hat, war, vielleicht kannst du jetzt kurz zu diesen Experimenten, er hat da einen Fundraiser gemacht, hat das Geld jetzt bekommen, ich glaube, es waren so $150,000 und möchte jetzt Experimente durchführen.
Mhm. Ja. Ja, genau. Er hat einen Kickstarter-Fundraising durchgeführt. Das Minimum war $150,000, was erzielt werden musste.
Oder 250.000, schreibt da jemand. Offenbar haben sie schon mehr erzielt. Dass sie
ja, 230 sind, glaube ich, im Endeffekt dabei rumgekommen oder 235. Es ist vorbei schon, ne? Das ist, läuft immer nur einen Monat. Genau, und weil er hat halt Abwandlungen des Doppelspaltexperiments entwickelt, die halt noch viel stärker zeigen, dass wir eben, oder die nachher kaum noch einen anderen Schluss zulassen, als dass wir in einer virtuellen Realität leben. Ja?
Ja, diese Abwandlungen ergeben sich aus seiner Theorie. Ne?
Genau, die ergeben sich aus seiner Theorie. Er ist da halt ein bisschen weitergegangen. Ich habe mich mit den Experimenten auch nicht so intensiv noch nicht auseinandergesetzt, weil ich auch selber viel Stress hatte in letzter Zeit. Aber er geht ja davon aus, dass erst wenn eine Information, wenn Bewusstsein, ja, also ein Bewusstsein, du oder ich, eine Information abruft, dann ist die in dieser Wirklichkeit, ja. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob jetzt am Doppelspalt ein Messgerät ist, das etwas misst und dann etwas aufzeichnet auf einer Festplatte, oder ob das ein Mensch wirklich abruft. Also beziehungsweise ist es kein Unterschied, sondern erst wenn dieser Mensch das abruft, dann kommt diese Information wieder durch diese Wahrscheinlichkeitsverteilung in diese Wirklichkeit hinein.
Ja, und da gibt es, vielleicht muss man jetzt kurz auch erklären, was das Doppelspaltexperiment ist. Und dann, also ganz kurz gesagt, das ist eh schon öfter immer wieder auch beschrieben worden, Doppelspaltexperiment ist im Prinzip Teilchen, Welle, Dualität des Lichtes. Man hat also einzelne Photonen durch einen Doppelspalt geschickt. Normalerweise ergibt sich da ein Interferenzmuster auf der anderen Seite. Mhm. Man hat dann gesagt, gut, wir schicken jetzt nur mehr einzelne Teilchen durch und schauen, ob sich dann auch noch ein Interferenzmuster ergibt. Ja, man hat einzelne Photonen durchgeschickt, es ergab sich auch ein Interferenzmuster auf der anderen Seite. Und das muss man sich jetzt dann genauer anschauen, wenn man das dann wirklich ganz verstehen will. Aber nur, dass wir es ungefähr erklären. Und wenn man dann aber misst, das sind eben zwei, das heißt Doppelspaltexperiment, das sind zwei Spalte, durch die wird das Licht durchgeschickt, und je nachdem, durch welchen Spalt das Photon geht, beziehungsweise wenn man jetzt nicht misst, dann ergibt sich ein Muster, weil dann verhält es sich wie eine Welle. Und wenn man misst, wenn man also sagt, nein, ich tue es jetzt fest, schick nur einzelne Photonen und schau, durch welchen dieser Spalte es geht, dann hast du zwei Häufungen hinter diesen Spalten mit 50-50 Wahrscheinlichkeit. Bei der Welle hast du ein ganz normales Interferenzmuster, ja, auf der anderen Seite. Und das Lustige war dann jetzt eben, dass es das Delayed Choice Quantum Eraser Experiment gibt. Das hat man ja, ich glaube, in den 20er Jahren in den 20ern hat man das Doppelspaltexperiment gemacht. Das hat ihnen allen schon ziemlich den Vogel rausgehauen, ja, weil sie gesagt haben, warum macht das einen Unterschied? Und zwar, es war wirklich so, wenn man gemessen hat an diesen beiden Durchgängen, ja, wo die Photonen durchgehen, dann haben sich die 50-50 Häufungen ergeben, mit einer Wahrscheinlichkeit 50% links, mit einer Wahrscheinlichkeit 50% rechts. Wenn man nicht gemessen hat am Spalt selbst, dann haben die Photonen plötzlich dieses Interferenzmuster gemahlen. Und das war eigentlich schon ein ganz großes, das bis heute nicht beantwortet ist, wirklich.
Genau, also das ist ja auch das Kernding, wenn du ein Teilchen schießt, wieso verhält es sich nicht wie ein Teilchen und trifft hinter diesen Spalten auf, sondern wie warum verhält es sich wie eine Welle, ne? Wie eine
Wenn man nicht misst, wenn man am Spalt nicht misst. Und wenn man am Spalt misst, dann plötzlich verhält es sich schon wie ein Teilchen, weil dann hat es keine andere Möglichkeit als wie ein Teilchen, dann kann es immer mogeln. Oder dann dann wär's gemogelt, ne? Weil wir schauen dann ja genau hin. Und das ist schon mal unerklärlich. Und dann ist man noch weitergegangen, und ich glaube, das war 1999. Und das möchte ich mir dann eben wirklich noch, bevor ich mit Tom spreche, dann noch genauer anschauen. Man hat gesagt, ja, aber was ist jetzt, wenn man diese Aufzeichnung, ob es ein Teilchen oder eine Welle ist, wenn wir das erst im Nachhinein erfahren, nachdem es schon auftroffen ist, und wenn wir das bei einer Hälfte der Teilchen, die durchgeht, löschen, die Information, ob es durch welchen Spalt es gegangen ist, und bei der anderen Hälfte der Teilchen, die durchgehen, löschen wir es nicht. Das ist jetzt echt ein bisschen schwierig. Also man macht das Doppelspaltexperiment, je nachdem, ob man am Spalt misst oder nicht, verhält es sich wie ein Teilchen oder eine Welle. Und wenn man jetzt diese Messung einmal verwirft und einmal nicht verwirft, aber erst nachdem das Teilchen bereits auf die Leinwand aufgetroffen ist, das ist nämlich das, wo es dann wirklich, wirklich schräg wird. Ja? Also man wirft die Information erst dann weg, nachdem das Teilchen schon aufgetroffen ist und entweder Interferenzmuster oder 50-50-Wahrscheinlichkeit gemacht hat. Und trotzdem ergibt sich dort, wo man misst und die Information hat, ob es Teilchen oder Welle ist, ergibt sich genau das. Und da, wo man sie nicht hat, ja, okay, da ergibt es, glaube ich, immer ein Interferenzmuster.
Ja, da muss ich mal kurz einwerfen, ja. Weil das ist, glaube ich, das ist die Theorie von ihm. Er hat das.
Nein, das ist das Delayed Choice Quantum Eraser Experiment.
Nee, bei dem Delayed Choice Quantum Eraser, da schießen die Teilchen und die. Ich habe mir das vorhin nochmal angeguckt, durch ein, ich weiß nicht, was für ein Kristall wird, teilt sich dieses Teilchen.
Halbdurchlässige Spiegel, ja, die sind quantenverschränkt. Aber im Endeffekt, wenn die die Information ist immer konsistent. Sie wird, weil das ist halt, da ist es jetzt wirklich schwierig, das jetzt ohne Bilder auch zu erklären. Das kann man googeln.
Ja, sowieso.
Die haben eine längere Laufzeit, also wo festgestellt wird, die Information, die feststellt, durch welchen Spalt sie gegangen sind, hat eine längere Laufzeit, bis man sie misst, als die Information, bis es auftritt auf der Leinwand. Und erst nachdem die auf der Leinwand aufgetroffen sind, wird durch einen halbdurchlässigen Spiegel, der stochastisch verteilt mit 50%iger Wahrscheinlichkeit entweder den Strahl so oder so durchlässt, werden die auf einen Detektor geschickt oder nicht. Mhm. Und dieser Detektor, der schaut die Which-Way-Information, der die Which-Way-Information wiedergibt, der kriegt dieses Signal, nachdem das Teilchen, das verschränkte Teilchen, das muss man jetzt auch noch dazu sagen, war vergessen. Also da erzeugt man zwar verschränkte Teilchen, da sind wir sowieso schon bei irgendwo, ja. Und erst nachdem das verschränkte Teilchen, das eine Bruderteilchen aufgetroffen ist auf der Leinwand, wird beim anderen Teilchen gemessen, durch welchen Spalt es gegangen ist. Also die haben beide, das verändert sich dann auch nicht mehr. Ne? Und trotzdem stellt sich dann wieder, wenn ich es weiß, also wenn die Messung da ist, stellt sich die 50-50-Verteilung ein, auch obwohl das schon delayed, deshalb, weil das eben erst danach auf die Which-Way-Information erst danach detektiert wird. Und auch wenn das so ist, bleibt das die Simulation jetzt, in der wir uns befinden, konsistent. Ja? Und nur dann, wenn wir messen und auch draufschauen, stellt sich die 50-50 Wahrscheinlichkeit ein, und wenn wir nicht messen, das Interferenzmuster. Sorry, das ist jetzt natürlich nicht ganz super wiedergegeben, aber das geht jetzt auch gar nicht und das könnte jetzt auch gar nicht. Aber das ist ungefähr die Idee. Und darauf hat er jetzt ein Experiment entwickelt, ne?
Ja, er hat acht oder neun verschiedene Experimente entwickelt, die an diese Experimente angelehnt sind. Ich konnte ja auch ehrlich gesagt gerade selber nicht ganz folgen. Aber
super.
Da geht's auch dann darum, man geht ja davon aus, zum Beispiel beim Doppelspaltexperiment, die Leute sagen, okay, da findet eine Messung statt. Während dieser Messung, um ein Teilchen zu messen, durch welchen Spalt das geht, interagiert da schon irgendwas mit dem Teilchen und deshalb verändert sich dann das Ergebnis. Ja, und er geht ja davon aus, erst wenn ein Bewusstsein Informationen abruft, dann bringt das System diese Informationen in die Wirklichkeit. Deshalb ist es ein Unterschied, wenn du jetzt eine Messung vornimmst und die speicherst auf einer Festplatte, durch welchen Spalt das gegangen ist, oder du tust das, jetzt habe ich selber den Faden verloren.
Okay, ich kann das glaube ich erklären. Also eine Abwandlung, die er daraus herleitet, ist folgende. Wir machen das ganz normale Doppelspaltexperiment. Wir messen am Spalt. Ja, schauen, also wir machen das Doppelspaltexperiment mit der Messung. Wir messen am Spalt. Das heißt, normalerweise ergibt sich dann eine 50-50-Wahrscheinlichkeit. Aber was passiert, wenn wir zwar am Spalt messen und es sich eine 50-50-Wahrscheinlichkeit ergeben müsste, aber diese Messung nicht aufzeichnen?
Genau.
Das heißt, niemand hat jemals die Möglichkeit zu schauen, wo ging es bei dem mal durch, wo ging es bei dem mal durch und so weiter. Und was er dann sagt ist, wenn das Doppelspalter-Experiment klassisch durchgeführt wird mit Messung, aber nicht aufgezeichnet wird, ergibt sich auch ein Interferenzmuster und keine 50-50-Verteilung. Jetzt möchte man sich, oder ich habe dann gedacht, ja, das ist noch nie durchgeführt worden, das ist ja klar, aber ja, es wäre echt wirklich irre und nur mehr dadurch zu erklären, dass es quasi eine Simulation ist, die es on the fly berechnet. Und es wurde in der Form nicht durchgeführt. Ja.
Genau. Wenn ich mal kurz einwerfen darf, wenn du diese Information, durch welchen Spalt das Teilchen gegangen ist, aufgezeichnet hast, ja, und guckst dir dann an hinten, was kommt als Ergebnis dabei raus, kommen da immer diese zwei Spalte raus. Wenn du jetzt aber theoretisch dabei gehst und bevor du auf das Ergebnis guckst, diese Festplatte zerstörst, also so zerstörst, dass wirklich niemals jemand diese Information darauf wiederherstellen kann, dann wird das Ergebnis ein Interferenzmuster sein.
Ja, genau, das ist ein anderes Experiment. Ne? Und jemand schreibt da, und wie soll man dann überprüfen, wenn man die Daten nie abrufen darf? Naja, quasi über das Ergebnis. Also noch einmal, das Doppelspalter-Experiment funktioniert so, du schickst einen Laser auf diesen Doppelspalt und dann hast du ein Interferenzmuster, dann schickst du einzelne Photonen auf den Doppelspalt, die ergeben auch ein Interferenzmuster, dann gehst du her und misst am Spalt und schaust, geht's links oder rechts durch, ja, weil beim Interferenzmuster müsst ihr irgendwie durch beide durchgehen und mit sich selbst interferieren, was irgendwie nicht geht, wenn es ein Teilchen ist. Wenn du aber misst, durch welchen dieser Spalte es durchgeht, dann ist es ein Teilchen, es geht durch einen dieser Spalte und du hast kein Interferenzmuster, sondern eine 50-50-Verteilung. Und wenn du jetzt misst, aber nicht aufzeichnest, dann müsste sich wieder ein Interferenzmuster ergeben. Und wenn du misst und aufzeichnest und dir die Aufzeichnung anschaust, dann müsste eine 50-50-Wahrscheinlichkeit da sein. Und das wollen wir nachprüfen. Und das ist komplett irre. Und ich bin echt gespannt, was da rauskommt.
Ja, absolut. Also
ich befürchte, es kommt dann das raus, was man sich denkt. Ja, es kommt halt dann immer eine 50-50-Wahrscheinlichkeit raus, sobald man misst. Ich hoffe, dass es nicht so ist.
Ja, der hat da ganz intelligente Versuche entwickelt und egal was dabei rauskommt, es wird sowieso dauern, bis selbst wenn das die so stattfinden, wie er sich das vorstellt. Er sagt selber, es ist einfach unwahrscheinlich, dass die alle so funktionieren, wie er sich das vorstellt. Das ist einfach als Wissenschaftler auch unwahrscheinlich, ne, dass man all das, was man sich so vorstellt, in Versuchen umsetzt und das kommt genauso raus.
Na, aber deshalb macht man einen Versuch, ne? Wenn man sicher wissen wird, dann braucht man keinen Versuch.
Genau, aber das sind schon, ja, da das könnte wirklich so den Grundstein legen für eine ganz große Veränderung so, und das ist, denke ich, das, was es was auch dieses Buch eben oder was es für mich verkörpert soll, ja, dass die Möglichkeit besteht, dass die Leute ein Umdenken kriegen, ne? Dass jeder anfängt zu denken, okay, aha, die Leute sagen, das ist eine virtuelle Realität, dann hat das auch diese und diese logischen Konsequenzen, ne, die wir da vorhin schon aufgezählt haben. Und dann macht das eben auch Sinn.
Dann ist es nicht wurscht, was wir machen. dann haben wir unsere Handlungen, das ist nicht einfach nur verpufft, nicht einfach nur, weil wir, wenn wir dann sterben, einfach ausgelöscht werden und so. Naja, dann ist unsere Existenz viel größer als das da, was wir
jetzt unmittelbar nach. Genau, die hat einen Sinn. So, ja. Du hast einen Sinn, in dem, du hast hier eine Aufgabe.
Es ist nicht
grundlos, dass du hier bist. So.
Ja.
Dass du erfüllst einen Zweck, so du bist selber das große Ganze und arbeitest darauf hin, das profitabel zu verbessern.
Genau.
Doppelt gemoppelt jetzt.
Und wenn das ein physikalisches Experiment bewirken kann, das ist ja Wahnsinn. Das wäre so großartig. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin offen, aber skeptisch. Verstehst du das?
Ja,
absolut. So wie Tom das auch rät. Ich bin da wirklich offen. Also vor allem jetzt nicht nur, was kommt da raus? Da bin ich einfach gespannt, was kommt raus? Schauen wir halt, ja. Und es ist nicht so, dass Tom dann weinend in der Ecke verschwindet, wenn das nicht so ist, sondern ich glaube, das turnt ihn dann so richtig an, weil dann muss er herausfinden, ja, aber wie funktioniert das dann? Weil er weiß ja, was er da alles unter einem Hut bringen muss. Und wenn es jetzt doch nicht so ist wie er, dann okay, dann stimmt sein Modell noch nicht, dann muss er an dem wieder schrauben. Und ja, großartig einfach. Ich weiß halt nicht, wenn jetzt wirklich rauskommt, okay, zum Beispiel bei dem einen, das habe ich mir jetzt gemerkt, von diesen, ich glaube, 8 ja, sind es Experimente, die er machen wird mit diesen 230.000 Dollar. Wenn jetzt wirklich rauskommt, okay, wenn wir die Messung aufzeichnen, dann ist es wie ein also dann verhält sich es wie eine 50-50-Verteilung, wie ein Teilchen. Wenn wir die Messung nicht aufzeichnen, dann wie eine Interferenz. Ja, also wenn das wirklich so ist, wird es dann wirklich, und dann eben die anderen Experimente auch in der Richtung ausgehen. Ja, wie weit geht es dann in dem, wie dieses Experiment interpretiert wird und wie wir es auffassen? Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Also, dass wir dann alle plötzlich da anfangen, über eine größere Wirklichkeit nachzudenken, keine Ahnung. Ich glaube, man wird einfach krampfhaft versuchen, das irgendwie doch noch mit einer bottom-up, also materialistischen Deutung zu erklären.
So, ja, also
das macht man ja seit 100 Jahren, seit dem ersten Doppelspalter-Experiment in den 20ern. Seitdem wird versucht, es irgendwie mit dem letztendlich Newtonschen Weltbild sehr salopp formuliert zu vereinbaren.
Genau, das ist ja das schon, was dabei rauskam, was du auch eben gesagt hast mit den Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Man weiß im Prinzip nicht genau, wie ist es, aber die Experimente, die er dann noch weitergehend macht, die würden dir praktisch, wenn wir jetzt bei diesem Quantum Choice Eraser
Delayed Quantum Choice
Delayed, genau, ja. Sind, die würden dir praktisch vorhersagen können, ne, ob so ein Teilchen, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, ist ja auch nicht derselbe Versuch, ob so ein Teilchen durch diesen Spiegel durchgeht oder nicht. Ja, die sind also so vom Aufbau, dass du es praktisch vorhersagst. Es ist ein absoluter Zufallsprozess, dass du schon vornherein vorhersagen kannst, dieses Teilchen wird von diesem Ding gespiegelt oder geht da durch. Und das sind Dinge, die sind absolut unmöglich. Die sind nicht möglich vorherzusagen, wenn du ein materielles Weltbild hast. Sowas dürfte es nicht geben. Und so eine Dinger versucht er da, so sind diese Versuche aufgebaut. Also die sind noch einen ganzen Schlag höher als das, was da beim Doppelspaltexperiment rumkam. Ne? Da lässt sich dann schwer leugnen, dass da nicht doch irgendwie was hier komisch sein muss. Ne? Ja.
Jemand schreibt, Tarek, tu mir bitte den Gefallen, lies Making Sense of Quantum Mechanics, 2016 erschienen, vielleicht schreibst du noch, von Brickmont. Okay, vielleicht kannst du mir das ja noch eine Mail schicken, lieber Hörer oder liebe Hörerin. Ja, kann ich lesen. Meine Liste ist lang, aber klingt interessant. Ich glaube, ich habe schon davon gehört. Und ich glaube, das ist zwar ein Versuch, das doch noch mit einer Bottom-up-Realität zu deuten. Und ja, Marc ist auf jeden Fall ist sicher interessant. Ja, also ich werde es versuchen, es mir zu besorgen. Making Sense of Quantum Mechanics. Ja. Jemand anderer schreibt, wie sieht man eine Nicht-Aufzeichnung? Das kann ich noch kurz eingehen. Na, die Nicht-Aufzeichnung sieht man nicht, aber das verschränkte Teilchen, das dann auf die Leinwand getroffen ist, also man, beziehungsweise die nicht, da gibt es gar keine verschränkten Teilchen, glaube ich, in dem Fall, sondern man sieht es an der Aufzeichnung, was die Teilchen gemacht haben. Ja. Dort, wo man nicht aufgezeichnet hat, ist die Annahme, dass sie sich verhält wie eine Welle. Und dort, wo man aufgezeichnet hat, ist die Annahme, dass sie sich am Schirm verhält wie Teilchen mit zwei Häufungen, 50-50. Ja, viel mehr kann ich da auch nicht sagen. Ich bin kein Physiker und Quantenmechanik, ich verstehe sie nicht. Ja. Feynman hat auch gesagt, shut up and calculate, verstehen tun wir das sowieso nicht. Es sind Wahrscheinlichkeitsverteilungen, warum auch immer. Niemand versteht das. Ja. Und Making Sense of Quantum Mechanics, ja, ist auf jeden Fall ein guter Versuch, aber bin ich gespannt. Ja. Also falls jetzt jemand noch Fragen hat, dann sie jetzt bitte in den Chat tippen, am besten mit großer gelber Schrift. Oder einfach in die Sendung reinskypen. Ansonsten übergebe ich jetzt dann noch einmal zum Schlusswort an dich, beziehungsweise Schlussgedanken. Ja, eine Sache noch, die wollte ich noch ansprechen. Also nicht, dass es jetzt so ausschaut, als wäre ich jetzt total begeistert und würde ihm quasi überall mit Campbell übereinstimmen. Es gibt da Sachen, die verstehe ich nicht oder noch nicht. Mhm. Eine Sache ist, und du hast aber, glaube ich, da einmal eine Erklärung von ihm gehört, dieses Libet-Experiment. Es wurde in den 80er Jahren durchgeführt. Im Prinzip geht es um Bereitschaftspotenziale in Muskeln. Da hat man eben festgestellt, dass das Bereitschaftspotenzial, also wenn man jemanden Bilder zeigt und dann gibt es da grausliche Bilder und schöne Bilder und bei den grauslichen Bildern gibt es dann halt eine gewisse Reaktion und diese Reaktion passiert aber schon ein paar Millisekunden, bevor das Bild überhaupt da ist. Mhm. Was interessant ist. Sehr interessant sogar. Ja. Und daraus hat man einen möglichen Schluss, ist ja, weil das alles bottom-up ist, aus Teilchen berechnet werden kann und alles vorhergesagt werden kann. Und damit wäre das erklärt. Wie man das jetzt in der Simulation erklärt, ist mir nicht klar. Und Tom Campbell sagt da, ja, das ist wegen einem Video-Lag. Also er bleibt jetzt bei dieser Videospiel- Metapher ganz klar und sagt, damit quasi damit es steuerbar ist, darf es da keine Verzögerung geben und deshalb, also wenn ich meinen Arm bewege, dann muss ich den sofort bewegen können und nicht erst. Und dann sagt er eben, da müssen erst die Muskeln und das Ganze und die Sehnen und was weiß ich, was alles, die Nerven, die müssen die Befehle schicken und da das alles so lange dauert, fängt quasi die Simulation schon vorher damit an. Mhm. Aber er sagt ja auch, und top-down sagt genau das aus, es gibt keine Muskeln, es gibt keine Nerven, die gibt's nur, wenn wir es uns anschauen, die gibt's nur, wenn wir es analysieren. Wenn ich den Arm bewegen will, dann wird der Arm in der Simulation einfach bewegt und das, was ich spüre und das, was ich dann sehe, wird erzeugt. Ja? Ich bewege jetzt gerade meinen Arm vor meinem Gesicht. Aber ansonsten passiert da ja nichts. Also das ist für mich ein Widerspruch.
Ja, du kannst ja, klar, in dem Moment, wo der Arm jetzt nicht aufgeschnitten ist, ist da nichts, das ist richtig, aber er muss sich ja trotzdem verhalten, als wäre das so. Und wenn man ich kriege da selber seine Erklärung da auch nicht mehr so zusammen, wie er das gesagt hat. Normalerweise ist es ja so, du siehst ein Bild, nimmst das Licht auf, was sich auf diesem Bild spiegelt, dann werden Impulse gesendet. Ich bin auch kein Biologe, durch den Körper und so weiter und legen halt auch Strecken zurück und so weiter. Und bis das dann schlussendlich im Gehirn ist und das Bild erzeugt wird, vergeht halt einige Zeit. Ja? Und genau, und damit das eben nicht passiert und du nachher reagierst, ist es wohl so, dass du hast, das geht jetzt wieder zu weit, diese Datenbanken der wahrscheinlichen Zukunft, woraus die wahrscheinliche Zukunft berechnet wird für jeden folgenden Zeitschritt, ja, aus der dann diese Zukunft abgeschöpft wird, sozusagen, und die halt dann schon vorher eingespielt wird, damit dieses Video-Lag nicht entsteht. So würde ich es jetzt deuten, aber das ist auch meine ganz persönliche Deutung.
Ich verstehe trotzdem
leider nicht zusammen. Da musst du dich leider selber fragen.
Ich werde es tun. Ja. Ich verstehe trotzdem nicht, also wo das Video-Lag herkommt, weil es, man, Man rendert den Arm dann halt einfach so. Aber okay, es ist jemand.
Das ist ja auch, da muss mal so sagen, du hast ja auch.
Haben wir einen Anrufer? Hallo? Hallöchen. Du bist on air. Hörer, du bist ja, on air.
Okay. Ich wollte dich mal zur Sendung gratulieren.
Danke. Ja, spielt da jemand Didgeridoo im Hintergrund?
Hörst du mich nicht? Okay.
Ich höre dich, Aber du musst den Player ausschalten und dein Skype einschalten. Also du musst mich über Skype hören.
Okay.
Stell einfach deine Frage.
Ich muss den Player ausschalten, aber ich merke, das ist total schwierig. Ich wollte einfach nur zur Sendung gratulieren und ich beschäftige mich ja selbst schon seit 10 Jahren mit Tom Campbell und finde, ihr habt das heute ganz gut auf den Punkt gebracht. Zu dem Videolag wollte ich noch anmerken, also die Welt ist zwar virtuell, aber das Rule-Set ist sozusagen trotzdem zu beachten. Und das wäre wahrscheinlich in Kürze die Erklärung von Tom Campbell, dass man das nicht überspringen kann. Auch wenn es eine virtuelle Realität ist, das Rule-Set bleibt bestehen und damit muss gearbeitet werden.
Okay.
So habe ich es zumindest verstanden und das war schon von meiner Seite. Weitere Frage habe ich nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Danke dir.
Ebenso. Danke.
Ja, es hat wirklich gelungen, als hätte Didgeridoo jemand gespielt. Es gibt, bei Skype gibt es eine Testfunktion. Vielleicht die kurz probieren, bevor man anruft. Da kann man dann anrufen und da wird dann seine eigene Stimme aufgezeichnet und man hört dann. Also, das ist vielleicht keine blöde Idee. Aber trotzdem, danke. Ich habe jetzt die Erklärung auch noch nicht ganz verstanden, aber das ist, glaube ich, das geht in der Geschwindigkeit wahrscheinlich auch nicht. Aber wie gesagt, ich werde sie Tom Campbell dann einfach selbst stellen, die Frage, hoffentlich. Jetzt gibt es noch eine über den Chat, die ich ganz interessant finde. Fragt den Gast, ist mein Hund Teil der Simulation oder lebt er wirklich?
Dein Hund, also gerade bei Tieren kann man es ja sehr gut feststellen, dass sie Bewusstsein besitzen, dass sie über freien Willen verfügen, dass sie selber Entscheidungen treffen. Ne? Der Hund hat die Wahl, ob er was vom Tisch klaut oder nicht. Jeder, der ein Tier hat und das beobachtet hat, der weiß das, dass die ganz individuelle Persönlichkeitseigenschaften haben. Und dementsprechend ist auch dein Tier natürlich ja Teil der Simulation, sind wir alle, und verfügt auch über Bewusstsein. So. Bei kleineren, also bei Tieren, wie nimmt da mal als Beispiel Schnecken zum Beispiel, da könntest du das jetzt nicht sicher sagen, ob das nicht einfach ne, so Automatismen sind, wenn du die anfässt, dass sie sich ins Schneckenhaus verkriechen oder dass sie einfach losgeht und was frisst. Sind das einfach Algorithmen sozusagen oder nicht? Aber bei so großen Tieren, da kannst du, glaube ich, ganz sicher von ausgehen, dass das normale Lebewesen, wie wir sind, die über Bewusstsein verfügen, über freien Willen, die ihre eigenen Entscheidungen treffen.
Ja, genau. Er definiert ja Bewusstsein auch darüber, dass Entscheidungen getroffen werden. Ne?
Genau.
Das ist eine andere Frage, die sich bei mir ergibt. Okay, ist ein Zufallsgenerator also bewusst? Ist eine Zehnerdiode, die zufällige Zahlen, wirklich völlig zufällige Zahlen erzeugt? Wenn man an zufälligen Stellen misst, ist dieser Mechanismus dann bewusst?
Nein.
Warum nicht? Trifft ja Entscheidungen. Oder? Könnte man sagen.
Ich kenne mich mit den Apparaturen jetzt nicht wirklich aus, aber ich glaube nicht, dass das in die Richtung geht, dass das eine Entscheidung trifft, die
glaube also ich nicht,
ein Bewusstsein, etwas, das bewusst ist, ist sich seiner selbst gewahr und seiner Umwelt und dass es Entscheidungen treffen kann, die dann auch irgendwelche Konsequenzen haben. Also sowas jetzt einer Leuchtdiode zuzuschreiben, geht, denke ich, zu weit.
Ja, nicht eine Leuchtdiode, aber ein Mechanismus, der sie zufällig ein- und ausschaltet.
Ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass das so ist.
Obwohl er sogar sagt, Bewusstsein am Anfang hatte nur eine Ja-Nein-Entscheidung. Es konnte so oder so sein. Ne? Man könnte dann sagen, die Leuchtdiode mit dem Ding ist entweder ein oder aus. Sie leuchtet oder nicht. Ne? Also, okay, ich finde, es ist ernst gemeint von mir, die Frage irgendwie.
Ja, ja, nee, das
glaube ich. Aber ich tendiere dann auch dazu, na, aber die ist sich ja ihrer selbst nicht gewahr. Aber wie kann man das, ja, okay, aber das, dann kommen wir wieder zu dem, da gibt es glaube ich irgendeinen Neurologen, der sagt, na, ich habe kein Bewusstsein und was wir uns haben, müssen es mir erst beweisen. Ja? Was soll man drauf sagen? Ja, ja, aber ich habe eins. Ja, glaube ich noch nicht. Ja, wenn er sich selbst abspricht, was natürlich auch völlig krank ist eigentlich, aber dann ist es halt schwierig. Ne? Tarek, du wolltest noch klären, wie Tom Campbell die Geisterwelt mit der Simulation verbindet. Ja, auf das können wir vielleicht noch kurz eingehen, also diese Entitäten, ne? Die man da trifft. Vielleicht können wir das noch so als Abschluss irgendwo.
Ja, als Abschluss ist gut.
Das macht ein Riesenfass auf, natürlich, aber egal.
Ja, das macht ein Riesenfass auf. Also, wie gesagt, es gibt diese nicht physischen Realitäten und auch da gibt es Wesenheiten.
Und ja, das ist alles relativ, von dieser Realität aus ist es natürlich physisch und unsere ist nicht physisch, ne?
Ja. Genau, die aber auch teilweise nie in so einer virtuellen Realität, wie wir sie jetzt kennen, inkarniert waren. Das gibt es. Ja, du kannst auch Kontakt zu theoretisch toten Menschen aufbauen, ja, aber so. Das macht nämlich jetzt das Riesenfass auf, leider. Ist es so, dass du, wenn du stirbst, in eine neue Inkarnation übergehst. Ja? Aber alles, was du bist, was du warst, was du gedacht hast, jeder Gedanke, jede Entscheidung, die du getroffen hast und auch nicht getroffen hast, ist weiterhin in dieser Datenbank gespeichert. Ja? Heißt, ich kann jetzt mit meinem verstorbenen Opa kommunizieren, ja, der genauso sich verhält, wie mein Opa das getan hat, der genauso auf Fragen antworten würde, wie mein Opa das getan hat, oder der vielleicht auch mir theoretisch verraten könnte, wo, er macht da immer das Beispiel, so der Familienschmuck versteckt ist, weil das einfach Teil dieser Datenbank ist. Aber der Unterschied ist einfach, dass diese Person jetzt in Anführungsstrichen, mit der du da kommunizierst, nicht mehr über freien Willen verfügt und nicht mehr sich weiterentwickelt. Deshalb ist das immer dieses Ding, ja, ist, keine Ahnung, irgendjemand stirbt und nach 20 Jahren trifft man den wieder und hat den genauso, sieht den genauso, wie du ihn natürlich in Erinnerung hast, weil das war das Letzte, was du, aber es macht einfach ja, keinen Sinn in. Es ist, ich will es nicht sagen, unwirtschaftlich, dass jemand da 20 Jahre drauf wartet, nur dass du stirbst, um dir dann irgendwie deinen Tod dazu erleichtern oder dich da leichter rüberzuführen oder sowas. Weißt du, jeder, man ist hier, um sich zu entwickeln und das ist auf jeder Ebene so. Und deshalb, es ist nicht dein Opa wie, also es ist dasselbe praktisch wie dein Opa, aber es ist so gut wie nicht zu unterscheiden. Ja, er hat selber gesagt, er hat da ganz lange für gebraucht und zig Versuche gemacht, um zu verstehen, dass das Projektionen dieser Datenbank sind. Ja, aber diese Person, wie sie wirklich ist, ist in einem irgendwo anders inkarniert und wird sich auch nicht mehr daran erinnern können, was an dieses Leben. Sehr wahrscheinlich nicht. Manche Menschen können das ja zum Teil. Ne? Ja, aber du, jetzt, ich weiß, das ist jetzt wieder ganz, da werden auch viele aufschreien, aber ja, so sagt er das und
also der Opa, jemand schreibt in anderen Worten, der Opa ist ein NPC, ein non-playing Character.
Also
ja, auch nicht eigentlich, weil ich
NPCs generiere. NPCs sind ja sozusagen Spielfiguren, die am Spiel teilnehmen. Ja, und okay. Gut, wenn du das jetzt, der ist ja nicht hier in unserer virtuellen Realität sozusagen, du nimmst ja Kontakt auf, dann da bist du ja auf einer anderen Ebene sozusagen. Wenn du das als Teil des Spiels betrachtest, dann ja, dann ist es ein NPC. Ja.
Aber wenn du eine Geisterscheinung triffst und der Opa begegnet dir richtig hier in dieser Welt und sagt dir, das Halsband ist im Handschuhfach, dann ist es eigentlich ein NPC, oder?
Ja, es ist, du kannst das, glaube ich, ruhig so definieren. Ja. Aber es ist halt nicht mehr dieser Opa, wenn du so willst. Was, der einzige Unterschied ist halt, dass er nicht mehr über diesen freien Willen verfügt, sich nicht mehr
das Bewusstsein vom Opa hängt dann nicht mehr dran. Der Opa ist schon irgendwo anders. Der ist schon wieder neu inkarniert, genau. Und ist jetzt wieder ein kleiner Junge, ist vielleicht dein Sohn. Und, genau. Und was du jetzt siehst, ist ein Replay, beziehungsweise nicht nur ein Replay, sondern er kann ja Sachen sagen, die er nie gesagt hat, die aber trotzdem wahr sind, weil eben dieser NPC da aus der Datenbank schöpft, ne?
Genau, du könntest ihn auch fragen, wie du die Politik, wie er die Politik heute findet. Und er würde dir halt so antworten, wie er das zu diesem Stand da getan hätte.
Ja? Mit der Wahrscheinlichkeitsverteilung des Opas kombiniert er die Datenbank in dem Jetzt-Zustand und gibt dir dann diese Antwort, die dir Opa gegeben hätte, genau. Zum Zeitpunkt seines Todes oder zum Zeitpunkt, an dem auch der alt war, wie er jetzt ausgeschaut hat. Aber genau. Deshalb... ist es nicht der Opa? Der Opa ist schon wieder weitergezogen. Er ist noch immer da, aber er ist nicht mehr, er ist nicht mehr dein Opa. Also, es ist sehr traurig eigentlich, aber irgendwo ist es halt so.
Ja. Traurig, wenn man es aus dem kleinen Bild betrachtet. Ja, das schön, ist halt immer die Perspektive.
Ist ja schön für den Opa, ne, dass er jetzt woanders ist natürlich. Ne? Aber er ist halt weg, ne? Und das ist halt... das ist halt schwer. Also das mit dem Sterben von Menschen und so, das ist halt wirklich in unserer Realität irgendwo schwer zu verkraften. Aber es ist halt so. Wir lernen auf jeden Fall dadurch. Also es ist schon insofern schon okay, ja, aber es zipft mich trotzdem an. Also, was soll man sagen?
Natürlich. Ja, absolut.
Gibt halt viele Sachen, die wir überhaupt nicht verstehen und die uns dann halt so vorkommen wie irgendwie Willkür oder sonst was. Und natürlich gibt es dann auch Entitäten und Player und so weiter, die da ihren Unfug treiben oder die so überhaupt gegen dieses Spiel arbeiten. Ne? Die versuchen, also deren Ego, er spricht ja sehr viel über das Ego, Tom Campbell, und die dann halt nur im Ego dienen und die dann halt völligen Schwachsinn da aufführen auf dieser Welt. Über solche beklagen sich dann halt immer wieder Leute, aber es hat halt, ja, was machen wir jetzt damit? Ne? Was machen wir mit der Erkenntnis, dass es die gibt? Ne? Wie gehen wir jetzt damit um? Das ist die Frage, die mich halt interessiert. Ne? Und ich finde, dass also My Big Toe Antworten, da bin ich ganz beim Tom, da gibt es keine Antworten da drin, da gibt es nur Anregungen. Ja. Die Antworten kann man dann nur selber finden, wenn man genug ist, dem Ganzen dann wirklich selbst nachzugehen. Aber was wir da halt da versucht haben, wiederzugeben, es ist zum Teil äußerst komplexe Materie und es ist uns manchmal besser und schlechter gelungen, aber ich glaube, es war okay. Also auch der letzte Hörer, der sich jetzt schon 10 Jahre mit dieser Theorie beschäftigt, meint, war schon okay, unsere Einführung. Ich hoffe, sie war okay. Tim, ich danke dir auf jeden Fall für erstens einmal die ganze Arbeit, die du da mit der Übersetzung dieser Bücher hast. Ich glaube, das ist sehr, sehr super. Da kriegst du viele Pluspunkte, wie Tom sagen will.
Ja, nicht nur ich.
Nicht nur du, natürlich auch die da helfen. Ja. Ganz super. Ich werde es auf Englisch jetzt weiterlesen, aber für viele Hörer, die dem Englischen jetzt nicht so mächtig sind, dass sie so ein Buch lesen wollen oder können, für die ist es ganz toll, wenn es dann auf Deutsch ist. Gibt es dann auch so eine Trilogie in einem Buch oder hast du dann 3 separate?
Wir werden es erstmal separat rausbringen. Das Ding ist wir werden das erste Buch jetzt rausbringen und da dieser Prozess der Korrekturen und mit diesem Hin- und Herschicken mit diesen ganzen Beteiligten, das hat so lange gedauert, dass ich irgendwann gesagt habe, ich muss da irgendwie eine andere Lösung für finden, weil ich habe die Grundübersetzung ja schon fertig und deshalb werden wir das so machen, dass sobald das erste Buch draußen ist, werde ich meine Rohfassung dieser Bücher irgendwie online stellen, dass die Leute das schon lesen können, weil es wird definitiv, ich prophezei mal, 2 Jahre dauern bestimmt, bis das zweite Buch rauskommt. Das ist auch noch eine Ecke länger als das erste. Aber damit die Leute, die das möchten, sich damit auseinandersetzen. Viele haben ja auch das erste Buch schon gelesen. So, und warten da seit Jahren auf das zweite. Und mich haben Leute angefragt, wann kommt das zweite Buch? Und ich wusste nicht mal, wann das erste kommt. Deshalb musste da irgendwie eine Lösung her. Und da überlege ich gerade noch, wie ich das am besten mache, dass man das irgendwie den Leuten zugänglich macht. Aber ich hättest natürlich am liebsten, dass diese Version nachher irgendwie auch verschwindet und nicht noch im Netz rumkursiert, wenn die Bücher draußen sind, weil es ist wirklich nochmal, ja, ich weiß, oder das möglichst gering zu halten. Wir überlegen da gerade, wie wir das machen. Aber auf jeden Fall werden die verfügbar sein, so oder so. Ja, also,
Tom's My Big Toe ist auf Google Books auch gratis erhältlich. Das heißt, man muss es sich nicht kaufen, weil man es auf Google Books lesen kann und will.
Ja. Man muss allerdings dazu sagen, dass das die erste Version des Buches ist, die er halt, wann war es, 2002,
glaube ich, ist es rausgekommen. Ja. Ich habe da die gebundene Version, die habe ich mir einfach geleistet und wahrscheinlich die überarbeitete, nehme ich an, ich weiß nicht. Ja.
Ach so, und zu deiner Frage, ist eine Gesamtversion ist momentan schlecht, weil die Seitenbegrenzung, wo wir das rausbringen über Amazon, die ist momentan noch nicht so hoch, dass das möglich ist, aber vielleicht ändert sich das auch innerhalb
der... Ja, Deutsch ist auch länger, ne? Also bei Deutsch sind es sicher 900.000 Seiten, ne?
Könnte gut sein, dass es 1.000 sind.
Ja, ist ja Big Toe. Big Truth, Big Toe. Ja, große Sendung, hoffe ich. Danke dir jedenfalls, Tim, für dass du dich bereit erklärt hast. Das ist ja auch nicht so ganz dein Ding gewesen. Ne? Zuerst habe ich bei Oliver angefragt, hätte er vielleicht Lust, der wollte nicht, hat mich dann an dich weiterverwiesen. Und du machst das ja auch jetzt zum ersten Mal, oder? So quasi.
Ja, klar.
Ja. Absolut. Ich finde, du hast das großartig gemacht. Großes Danke an dich, großes Danke für deine Arbeit. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und bitte frag doch mal bei Tom an, ob er Zeit hätte und Lust, mit mir eine Live-Sendung zu machen. Kannst du ihn gleich vorwarnen, die dauert 3 Stunden sicher.
Das ist dem völlig egal.
Und es wird wahrscheinlich nicht bei einer bleiben. Und ich lese das Buch vorher und ich löcher ihn dann. Und mit mir Hörer und Hörerinnen. Und ich freue mich sehr drauf, wenn es passiert.
Ja.
Wirklich, sehr sogar. Und dir,
das wird definitiv passieren. Und vielleicht ist da auch der Oliver von Matrix Wissen der bessere Ansprechpartner, als ich das bin. Der ist, glaube ich, in regerem Kontakt mit Tom.
Na, ist ja egal. Aber einer von euch beiden.
So oder so. Wir werden das schon hinkriegen.
Oliver hört jetzt auch zu, aber bitte bringt mich in Kontakt mit ihm.
Ja, das ist kein Problem.
Und dann schauen wir weiter. Okay.
Ja. Ja, kann ich noch einen Satz zum Abschluss sagen?
Du kannst weil noch den fand 10 ich ganz schön. Sätze sagen, ja.
Ja, den hat nämlich, und übrigens, das mit dieser diesem Interview heute, das war für mich halt auch wieder so. Ich hatte eigentlich pauschal erstmal keine Lust darauf und da habe ich auch gedacht, eigentlich genau das muss ich machen, wenn das Ego schon sagt, nee, mach's nicht, so dann, ne, das ist dann wieder auch so eine Herausforderung, wo ich sage, okay, das, ne, das ist so Teil des Weges so. Jetzt nur, um das mal auf die Theorie dazu beziehen. Okay, ich wollte mit einem Satz von der Mitsu abschließen, mit der ich ja ganz viel mit dem Buch getan hat, die unglaublich viel Zeit da rein investiert hat. Und zwar hat die gesagt, wenn man Toms Theorie gefunden hat, dann hat man das Gefühl, dass man nicht weiter suchen muss. Und das, finde ich, ist so ein ganz schöner Satz gewesen, weil ich das genau das widerspiegelt, wie ich das auch denke und das Gefühl habe. Natürlich nicht, wenn man jetzt diese Sendung hier nur hört und da viele Sachen durcheinander gewirbelt sind, aber wenn du dich mit dem Buch wirklich auseinandersetzt, so, das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte und da kann man so gut wie alles, was du um dich herum passiert, deine anderen spirituellen Geschichten, mit denen du dich beschäftigst oder sonst was, die kannst du alle anhand dieses Buches wunderbar einordnen und da eine logische Struktur für finden. Und das ist wirklich eine wunderbare Sache. Und wie gesagt, gerade auf der zwischenmenschlichen Ebene, das sollte sich jeder ruhig mal gönnen. Das ist wirklich schön. Ja.
Es ist ein großartiges Buch, finde ich. Ich kenne jetzt erst, ich bin, wie gesagt, erst bei Seite 200, ich finde es großartig. Ob man dann immer weitersuchen muss, also das ist, glaube ich, bei jedem anders. Für manche vielleicht gibt es wirklich den Anstoß, dass sie dann diesen großen Schritt nach vorn machen und dann quasi am Weg sind und nicht mehr suchen, sondern finden. Mag sein. Aber auf jeden Fall, es ist mindestens so kurzweilig, wie manche diese Sendung gefunden haben. Und ja, Tim, nochmal danke und wir hören uns, bleiben in Kontakt. Vielleicht bist du ja dann auch dabei bei der Sendung mit Tom. Schauen wir einfach mal, wie das läuft. Oder vielleicht machen wir nochmal eine zweite auf Deutsch auch oder ergänzend, weil ja doch auch immer wieder Bedarf ist und so. Jedenfalls für die heutige nochmal ganz großen Dank und bis bald.
Ja, bitte, bitte. Bis dann.
Okay. Tschüss.
Tschüss. Crop FM.
gerade heute hat mir wieder jemand ein sehr nettes Mail geschickt, wo er mir zur 400. Sendung gratuliert hat. Danke übrigens den Gratulanten und auch den Spendern natürlich. Und eine Frage, die er dann hatte, war, wann kommt denn der Dr. Nachtstrom wieder mal? Ja, und dieser Wunsch kann erfüllt werden in dieser virtuellen Realität demnächst auf dieser virtuellen Sendung im virtuellen Netz, in der Simulation, innerhalb der Simulation sozusagen, wie auch immer. Dr. Nachtstrom ist am 28. September wieder mal zu Gast, freue mich sehr. Lange her. Wir sprechen über Musik und Mystik. Bin da selber sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Dr. Nachtstrom über Musik und Mystik am 28. September 2018. Bis dahin, danke allen fürs Zuhören, danke den Anrufern, danke den Chattern, super Fragen. Wie immer, bis zum 28. September 2018. Macht es gut. Passing once, passing twice, I wouldn't recognize today. Passing by, all that was gone lies ahead, sticked into my head. Where and when? Where and when? Crossing you. Die Verwirrung war groß. Nein, es ist der 28. September ist heute und der gute Dr. Nachtstrom, Walter Brandner, kommt am 12. Oktober. Ich glaube, es ist der 12. Oktober, wenn ich mich jetzt im Kalender nicht verschaut habe. Ja, sorry.